Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 187, der Folge vor dem ersten wichtigen Spiel und nach dieser grandiosen Saisoneröffnung, zu der wir gleich kommen werden. Heute wieder volle Hütte mit dabei der Duke, der Dennis.
Ja, hallo.
Der Marvin.
Hi.
Die Alex.
Guten Abend.
Und der Basti.
Gute.
Saisoneröffnung gegen den FC Tokio. Ein grandioses Kracherspiel mit einem erwartet hohen Ergebnis. Dennis, Marvin, ihr habt euch das angetan.
Ja, sogar am Anfang zumindest relativ nüchtern. Und es war zumindest in der ersten Halbzeit ein durchweg schwieriges Unterfangen.
Auf nüchtern jeden Fall, zu bleiben, ja. Oder nüchtern zu sein?
Sowohl als auch. Also bei allem nötigen Respekt, was die ersten 30 Minuten da so abgeliefert wurde, das hat mir die Schamesröte ins Gesicht getrieben. Und ich muss sagen, spielerisch war das am Anfang gar nichts. Ich will jetzt noch nicht nur auf die beiden Gegentore, die wir kassiert haben, zu sprechen kommen. Das werden wir gleich auch nochmal thematisieren. Aber allein vom Spielerischen war das nicht wirklich viel. Ich weiß, es ist ein Testspiel, aber es hat doch eine ganze Weile gedauert, bis die Mannschaft verstanden hat, dass hier ein Publikum im Waldstadion ist, was die Eintracht auch spielen sehen will.
Es waren natürlich etliche Fehlpässe, muss man wirklich sagen. Also gerade wie du sagst, Marvin, war ein Testspiel und klar, die Leute sind platt und so weiter. Trotzdem fand ich auch, man hat gemerkt, die Bälle waren so oft so optimistisch gestellt. Also entweder sind sie unter Regelbedingungen, also wenn sie vorher nicht trainiert haben, in einer so guten Form, dass wir uns wirklich auf die neue Saison mehr als nur freuen können. Oder es war einfach ein grandios schlechtes Spiel und die Pässe sollten nochmal in Einzeltrainingsübungen nochmal nachgeholt werden, weil das, wie du es schon sagst, die erste halbe Stunde, man konnte es ja wirklich kaum mit angucken, war natürlich auch ein bisschen schade für uns dann oben. Die Stimmung im Block war ja auch schon nicht so, dass man sagt, ach hey, hier fliegt die Hütte weg und dazu noch ein relativ mieses Spiel. Also wie du schon gesagt hast, die erste halbe Stunde eher zum Abhaken.
Ja, ich meine, klar, Stimmung war nicht so wirklich grandios. Du hast halt gemerkt, es war eine Familienveranstaltung im Endeffekt. Wenn im 40er dann die ganz kleinen Mädels und Jungs dann da rumlaufen, dann weißt du natürlich, wie das Spiel oder wie die Stimmung dann im Stadion ist. Das ist dann schon immer was anderes. Das ist aber okay. Ich meine, die Eintracht ist auch darauf bedacht, irgendwann die junge Generation wieder an Fans hinzuzüchten, ja, damit die auch mal wieder, damit die auch ins Stadion gehen. Das ist ja alles okay. Aber erste Halbzeit war schwierig, und jetzt zu den beiden Gegentoren. Da muss ich halt sagen, das waren so die Punkte, die mich am meisten belastet haben. Ich meine, 50.000 Zuschauer fand ich übrigens sehr schön, dass auch da zu einem solchen Spiel relativ viele Leute hingefunden haben. Aber die beiden Gegentore, da muss ich irgendwo sagen, der gute Heinz Lindner aus dem schönen Linz, da hat er zwei Böcke gerissen.
Das ist ja letzte Woche. Ich hatte letzte Woche ja schon meine Bedenken geäußert und irgendwie. Ich habe es zwar nur im Fernsehen gesehen, aber ich muss sagen, meine Befürchtungen letzter Woche haben sich irgendwie bestätigt, dass das hier Gott sei Dank noch der Radetzky verpflichtet wurde. Also das lässt mich auf jeden Fall ruhiger schlafen nach diesen zwei Gegentoren, wie du es gesagt hast. Vielleicht war er nervös vor so einer großen Kulisse, aber sicher ist sicher, sage ich mal.
Auf jeden Fall. Also es kann natürlich sein, dass er nervös ist. Und ja, erstes Spiel für 50.000 Leuten gerade zu Hause, das ist natürlich dann schon blöd. Aber die Dinger, also gerade das erste Tor, wie das passiert ist, das darf halt nicht sein. Das war ja nach einer Ecke, wo er das ganz blöd hat abklatschen lassen. Und der Stürmer bzw. der Angreifer hat dann davon profitiert. Aber das war schon ein Gegentor seltenster Hallo. Dämlichkeit. Ne? Dennis?
Okay.
Dennis ist weg, oder was?
Nee, Dennis ist noch da. Alles gut.
Okay, alles klar. Also seltenst der Dämlichkeit. Und da muss man dann schon sagen, das war sehr ärgerlich. Wie das 2:0 ist halt dadurch entstanden, dass er seinen Pass bekommen hat, den wieder zu kurz zurückgepasst hat. Der Stürmer sich dann da eingeschaltet hat und dann daraus profitierte. Auch ärgerlich, auch sein Fehler, aber jetzt nicht so ganz so dramatisch. Aber danach war er halt auch in der Folgezeit ganz schön verunsichert.
Ja, die Sache ist halt, dass genau die zwei Sachen, die auch der Herr Fee angesprochen hatte, quasi eingetreten sind. Dass er sowohl gesagt hat, Strafraumbeherrschung hapert es noch ein bisschen, plus das Fußballerische. Und im Endeffekt war das ja quasi eine schöne Blaupause dafür, dass er quasi gezeigt hat, dass die Befürchtungen nicht ganz so abwegig sind.
Nee, auf gar keinen Fall.
Und wir hoffen, dass Herr Lukas Radetzky das besser machen kann. Auch wenn er jetzt erst am Freitag zu uns kommt.
Ja. Dennis, du teilst die Meinung mit mir. Auch der zweite Treffer geht dann schon auf seine Kappe irgendwo, ne?
Also auf jeden Fall. Ich habe leider gerade eben ein Serverproblem gehabt. Ich musste mich gerade neu einloggen. Deshalb habe ich leider deine Ausführung nicht hundertprozentig mitbekommen. Aber zu dem Thema noch mal ganz kurz. Ich weiß nicht, wahrscheinlich hast du es eben gesagt. Der erste Treffer hatte meiner Meinung nach nicht viel mit Nervosität zu tun, sondern einfach mit Unvermögen. Denn diese Strafraumbeherrschung, darüber habt ihr ja eben gerade anscheinend auch gesprochen, ist natürlich Katastrophe. Mit dem zweiten Ding, das kann Nervosität sein, dass man Ball so blöd und sinnlos dem Gegner vor die Füße spielt sozusagen. Das ist natürlich ein blödes Ding. Aber das erste hat meiner Meinung nach eher was mit der wirklichen Leistung oder Leistungsfähigkeit des Spielers zu tun. Und Strafraumbeherrschung, Basti hat es ja schon richtig angesprochen, wurde ja ihm noch nie attestiert.
Also wird es wahrscheinlich so sein, dass wenn hier Radetzky Ende der Woche
wie die Musik
kommt, dass der dann am Samstag wahrscheinlich direkt im Pokal auf dem Platz stehen wird.
Das wäre natürlich
Pokal
mega.
Pokal, glaube ich, nicht. Also ja. Ich hab gelesen, Pokal ist der Lindner-Heinz noch da. Aber ich schätze mal, dass gegen Wolfsburg schon der Radetzky im Tor stehen würde, so wie man das zwischen den Zeilen bei Armin Fee rausgelesen hat, weil er auch gesagt hat, der Radetzky ist so weit in der Vorbereitung, er hat schon Europapokal gespielt. Also daran sollte es nicht scheitern. Ich schätze mal, aber dass es für den Pokal noch zu kurz ist. Also
ja, glaube ich auch, vor allen Dingen, wenn er wie angekündigt am Freitag kommen soll, dann direkt am Samstag zu spielen, das ist schon hart. Also da wird er keine einzige Einheit mit der Mannschaft machen können. Ja, schwierig.
Da sprichst du was Gutes an, Alex, weil ja im Endeffekt es auch drauf ankommt, er muss ja auch die Abwehr ein bisschen formieren sozusagen. Er muss Rücksprache halten, auch bei Strafraum- und Freistoßsituationen. Weiß nicht, ob das so ideal ist, wenn man da jemanden nimmt, der überhaupt nichts mehr, noch nichts mit der Mannschaft gemacht hat. Also,
ja, genau, bringt ja auch nichts, wenn er dann in der Halbzeit irgendwie hergeht und sagt, hier, wie heißt diese Südamerikaner vor mir nochmal?
Ich denke, das macht gar keinen Sinn. Das wäre auch ein Schlag ins Gesicht für Heinz Lindner, aber auch wenn er da jetzt Fehler gemacht hat, aber ich meine, da musst du ja wirklich gar keinen Torhüter auf dem Platz haben oder frei haben, dass du gleich den reinstellst, der einen Tag da ist. Also ich denke, so krass kann man nicht sein. Und ich denke, Heinz Lindner wird auf jeden Fall gegen Bremen nochmal eine Chance erhalten, aber danach steht dann der Zweikampf relativ offen und ich denke, die Chancen sind sehr gut, dass Radetzky seine Chance nutzen kann.
Ja, vor allen Dingen, also bei aller Kritik am Lindner, was man halt auch nicht vergessen darf, ist die Entstehung der Tore. Ne? Also gerade beim ersten Tor, das waren irgendwie drei Pässe und auf einmal war die komplette hintere Mannschaft ausgespielt. Auch schwierig, wer so hoch steht, wie wir das tun, der muss sich auch ein bisschen geschickter bei so einem Pressing, was Tokio versucht hat zu spielen, verhalten. Also das, klar, geht's auf seine Kappe, bin ich vollkommen bei euch, aber da hat ihn auch die gesamte Mannschaft vorher schon im Stich gelassen.
Genau. Umso besser dann? Ja,
das zeigt ja dann so ein bisschen auf das, was ja alle vorher schon geschrieben, gesagt, in Stein gehauen, was auch immer getan haben, was ja so ein Thema diese Saison sein wird, dadurch, dass wir halt einfach so weit nach vorne spielen und die Außen da ständig mitgehen, dass du nachher halt wirklich nur noch die zwei Mann plus vielleicht irgendwie einen Sechser da hinten hast und dass das dann halt gerade bei so Pressing oder Konter verdammt schnell gehen kann.
Auf jeden Fall. Das kann relativ schnell gehen. Das ist halt auch diesem neuen Spielsystem, dem neuen alten Spielsystem irgendwo geschuldet, aber auf der anderen Seite, das muss ich dem Dennis auch beipflichten, was er vorhin auch gemeint hat. Es gab viele Dinge, die sahen im Ansatz ganz gut aus. Wenn die dementsprechend perfektioniert werden können zu Saisonbeginn, dann könnte es in der anderen Richtung auch relativ gut laufen, ne?
Ich hoffe es auf jeden Fall. Also mit voller Leistung und im Endeffekt wirklich richtig Saft in der Muskulatur hätte da der ein oder andere Ball erreicht werden können. Ist natürlich schade, dass man sich für so ein Testspiel dann natürlich nicht unbedingt, hat man nicht gut ausgesehen in den Situationen natürlich. Aber wenn das natürlich für den Trainings- und Ablauf jetzt so ideal ist und man dann nehme ich es auch gerne in Kauf, dass wir am Ende noch knapp gewonnen haben und dann ist auch gut.
Genau, aber du sagst ja was Richtiges, denn wir haben ja auch knapp gewonnen und nicht verloren, auch wenn sich das jetzt hier teilweise schon wieder so anhört, ja, weil wir schon wieder so viel Negatives erzählen.
Ja, ich habe halt nach dem 0-2 ausgemacht, ne?
Also, ja, genau. Ja,
für dich haben wir quasi verloren.
Genau, aber dann kam ja dann plötzlich dann irgendwann auch kurz vor der Halbzeit kam ja dann die Zeit der Eintracht und dann hat ja Seferovic mit einem relativ sehenswerten Treffer das 1-2 gemacht, ja, das war ja dann, glaube ich, in der 41. Minute und da hast du schon gemerkt, okay, jetzt geht es langsam mal wieder richtig rund. Ein paar Minuten später, wunderbarer Freistoß von Marc Stendera, der hätte schon passen können, das war echt ärgerlich, hast du gemerkt, der Junge hat halt ein feines Füßchen und nur zwei Minuten später macht er dann das 2-2. Auch übrigens muss man mal den vielgescholtenen Johannes Flumm loben, der da das richtig gut gemacht hat, ist ja dann auch nach vorne gelaufen, hat den Ball dann erarbeitet und hat den dann gekonnt wie ein Profi-Top-Fußballer. Ja, hat er den Ball mit der Hacke zurückgespielt auf Stendera. Stendera mit einem wunderbaren Schuss zum 2-2 kurz vor dem Seitenwechsel. Das ist doch immer eine richtig gute Angelegenheit gewesen. Und so konnte jeder einigermaßen glücklich dann noch in die Halbzeitpause. Und dann am Ende in der zweiten Halbzeit fiel er dann auch das 3-2.
Ja, ich muss sagen, die zweite Halbzeit hat mich auch ein bisschen beruhigt. Ich muss sagen, wenn wir jetzt beim Lindner gesagt haben, dass man da ein bisschen Angst hat, muss ich sagen, dass ich vorne den Seferovic in ziemlich guter Frühform sehe schon.
Ja.
Also nach körperlichen, sehr präsenten, guten Eindruck und auch irgendwie ein bisschen verbessert im Abschluss. Also ich hatte am Anfang der letzten Saison immer so ein bisschen das Gefühl, dass er ein bisschen überhastet ist, viel im Außenriss macht. Und ich habe das Gefühl, dass er so ein bisschen mehr Routine und Ruhe reingekriegt hat. Und also das lässt schon irgendwie darauf hoffen, dass er eine ziemlich gute Saison spielen könnte und dann eventuell sogar über 10 Tore schießt. Also das hat mir viel Spaß gemacht. Und was mich auch ein bisschen beruhigt hat, dass er Stendera gespielt hat, weil ich befürchtet hatte, dass wenn Armin Fee wiederkommt und er schon gesagt hat, dass er irgendwie einen Ernährungsberater erst braucht und so.
Ja, stimmt. Und Babyspeck und so, ne?
Ja, genau.
Dass er vielleicht nicht so eine Rolle spielt, aber dass er jetzt dann trotzdem gespielt hat, das hat mich eigentlich ziemlich positiv gestimmt. Auch wenn ihr, was ihr eben schon angesprochen habt, das System natürlich sehr, sehr offensiv ist dann. Wenn wir dann mit Hasebe auf rechts spielen und mit Reinhardt und Stendera auf der 8 plus außen plus zwei Stürmer vorne, das könnte schon ein Harakiri werden teilweise gegen Mannschaften, die dann wirklich auf Umschaltfußball gepolt sind.
Ja, aber du sprichst einen guten Punkt an mit Hasebe auf rechts. Ich finde gegenwärtig, wenn ich mir überlege, dass wir relativ offensiv aufgestellt sind, habe ich aber bei Hasebe auf der Rechtsverteidigerposition am wenigsten Bauchschmerzen.
Ne, sehe ich auch so. Also auf jeden Fall, die Lösung momentan ist wirklich die beste, weil ich sehe auch keinen anderen. Selbst wenn Schändler wieder komplett fit ist. Und ich denke, es ist leichter, einen neuen Sechser zu stellen mit Flum oder Stendera, als irgendwie einen Rechtsverteidiger zu ersetzen jetzt gerade. Also ich denke, wir haben auf der 6 mehr Alternativen als auf der Rechtsverteidigerposition.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und da spielt ja auch wieder das rein, was uns letzte Woche so ein bisschen gewundert hat. Also Russ hat ja jetzt auch wieder, es war zwar nur ein Testspiel, aber hat ja auch relativ lang gespielt, ist ja dann erst zur 71. Minute dann ausgewechselt worden. Also hat im Gegensatz zu Zambrano, der später erst reinkam, fast die gesamte Spieldauer gespielt, Abraham sogar komplett.
Jetzt auch verletzt ist, ne? Von daher können wir eigentlich fast schon davon ausgehen, dass Russ gegen Bremer SV im Pokalspiel vielleicht neben Zambrano in der Innenverteidigung steht?
Gehe ich auch von aus, ja.
Und ansonsten, also was mir gerade ein bisschen Sorge bereitet, ist, dass Flum so hoch gehandelt wird. Also, weiß ich nicht. Weil ich in den null Vertrauen habe. Also, keine Ahnung. Letzte Saison war der komplett weg vom Fenster. Davor die Saison, wir haben es letzte Woche schon thematisiert, hat er viel Einsatzzeit gehabt, aber nie eine überzeugende Leistung gebracht. Ich hätte mir gewünscht, dass ein Medojevic gestärkt da aus der Vorbereitung rausgeht. Aber der gehört für mich auch eher von dem, was ich gelesen, gehört habe, jetzt erstmal zu den Verlierern.
Mhm. Ja, das kann man so sagen. Also ich denke, von Medojevic haben wir jetzt eigentlich in der letzten Zeit nicht wirklich viel gehört. Ne? Gut, zu Abraham nochmal. Ja, der Junge hat sich ein bisschen was gemacht. Ich glaube, eigentlich ist es ja nur so aus, dass der 2 bis 3 Tage wahrscheinlich ausfällt. Ja, das ist ja nichts wirklich Dramatisches. Aber jetzt gerade direkt vor dem Spiel ist es natürlich schon ein bisschen bitter, ne?
Ja, vor allen Dingen der Saisonauftakt steht vor der Tür. Und sagen wir mal ehrlich, also lieber verzichte ich auf einen Abraham gegen Bremer SV,
als
ihn gegen Wolfsburg dann auf der Tribüne sitzen zu haben, weil er vielleicht irgendwie, keine Ahnung, doch noch Schmerzen hat oder sonst was.
Richtig, machst ja nicht wirklich viel verkehrt, wenn du den jetzt mal rauslässt. Das ist ja jetzt, also ich ging, ohne Bremen jetzt zu nahe treten zu wollen, ist das durchaus dann auch trotzdem machbar. Ja, Aber gut, da müssen wir halt sehen. Ja, aber an sich nochmal Rechtsverteidigerposition stimme ich dem Basti halt vollkommen zu. Für mich Hasebe da gerne gesetzt aktuell, ja. Und vielleicht tut sich am Ende der Saison, der Transferphase da noch was, aber bis dahin würde ich da an dieser Position gar nicht mehr rütteln.
Ich habe nochmal so ein bisschen über das nachgedacht, was wir letzte Woche auch für die Positionen durchdiskutiert haben.
Ja.
Nochmal die Option Jung gesprochen und so, ne?
Also der war nicht im Kader jetzt, auf jeden Fall.
Ich setze einen Fuffi in die Podcast-Kasse, dass er zurückkommt. Vor Ende der Transferperiode.
Ich habe mich auch bestätigt gefühlt, was wir letzte Woche besprochen haben. Ja. Also jetzt war Supercup und wenn er im Supercup nicht mal im Kader ist.
Ja.
Also
Trainingsspielchen eigentlich, ne?
Ja, und da wird es dann wirklich für die Bundesliga auch schwierig. Und ich weiß nicht, Sebastian Jung ist jetzt ein guter Kerl, aber ich weiß nicht, ob er der mental allerstärkste ist, dass er irgendwie jetzt nochmal sich ein Jahr irgendwie da zurückhält. Ich kann mir gut vorstellen, dass irgendwie probiert wird, eine Lösung zu finden. Aber wie gesagt, wer weiß das schon.
Es wäre ja aber auch in seinem Sinne. Ne? Also ihr habt ja vollkommen recht, wenn ich das auch jetzt wieder mitbekomme, dass der noch nicht mehr im Kader war, dann ist das absolut ein krasser Fingerzeig für die richtungsweise nächste Saison von Sebastian Jung. Und ich glaube nicht, und das finde ich schade, aber ich glaube nicht, dass sein Weg in Wolfsburg ein noch großartig langer sein wird. Da muss man sich umdenken, muss man sich auch umstrukturieren. Es gab von der ganzen Zeit mal das Gerücht, dass vielleicht auch in England was möglich wäre. Wir werden sehen, aber wenn er zurück zur Eintracht kommt, da ich denke, man sollte ihn dementsprechend trotzdem willkommen heißen. Fraglich ist es dann halt, wie es finanziell aussehen würde. Aber ihr habt ja vollkommen recht, das letzte Wort scheint da noch nicht gesprochen.
Aber wir halten auf jeden Fall fest, Alex zahlt 50 Euro, wenn er nicht kommt. Das ist erstmal die wichtige Aussage.
Jawohl.
Sehr gut, ja.
Wie war denn so ansonsten jetzt mal von dem Spiel her eure Meinung zur gesamten Mannschaft, so vom Zusammenspiel und so weiter? Wird das was jetzt auch mit Blick auf den Pokal? Ich meine, der Bremer SV ist jetzt wahrscheinlich auch nicht der gefährlichste aller Gegner, zumindest nicht, wenn man sich die Auflistung der verschiedenen Pokalspiele des Bremer SV anguckt. Haben die irgendwann mal ein Spiel 1986 gewonnen? Ansonsten sind sie, wenn sie im Pokal waren, immer der ersten Runde rausgeflogen.
Also geht da was? Wenn ich noch kurz was zu dem Spiel gegen Tokio sagen yes. kann, soll und will, dann ist es halt so, dass ich gemerkt habe, dass die Mannschaft schon Bock hat. Also, okay. Also gerade dann, als sie sich dann reingespielt haben. Am Anfang war es behäbigt, haben erstmal zwei Gegentore gefangen, aber dann mit der Zeit haben sie sich reingespielt und ich habe zumindest ein positives Gefühl und denke, dass jeder, der Fußballer Lust hat, dass es wieder richtig losgeht. Und das ist schon mal was Positives. Abgesehen davon, dass mir dann auch noch einige Spiele sehr gut gefallen haben, wie Joel Gereskia, dem ich durchaus eine größere Position dann auch zutrauen kann im Verlauf der Saison. Aber jetzt um den Bremen Legist aus den Bremen, ja, Bremer SV, dieser Bremen-Legist, da mal näher zu beleuchten. Ich denke, das ist auf jeden Fall ein machbares Los. Die Jungs und Mädels, beziehungsweise Mädels wahrscheinlich dann eher auf den Fantribünen, das ist ein machbarer Gegner. Die sind nicht großartig grandios. Das sind auch alles nur Halbprofis und ich denke, da sollte auf jeden Fall was machbar sein.
Ja, im Endeffekt denke ich mal, dass die Vorbereitung sogar so ausgelegt ist, dass sie auf Wolfsburg eher abgezielt ist. Und der Bremer SV, also in meinen Augen ist es ein weiteres Testspiel, in Anführungszeichen, klar unter Wettkampfbedingungen, aber da sollte nichts anbrennen. Und da bin ich auch deiner Meinung, dass man dann so Leute wie Abraham erstmal schonen sollte. Da kann der Herr Lindner nochmal spielen. Aber die Fische werden, glaube ich, in Wolfsburg gezählt dann. Also
ja.
Ich denke, das sollte, also ich mache mir da keine Sorgen.
Was
ich
auch sagen muss, was mich positiv stimmt, ist auf jeden Fall, dass du gesehen hast, Marvin hat es ja schon angesprochen, Joel Gereziger oder wie auch immer man ihn ausspricht, hat sehr, sehr gut auch sofort ins Spiel gefunden. Das lässt mich hoffen, dass wir eventuell wirklich mal die Möglichkeit haben, diese Saison Spieler von der Bank zu bringen, die auch Potenzial haben, auch Startelf-Niveau haben und sofort im Spiel sind. Das ist was, das hoffe ich für die Saison sehr, weil war ja die letzten Jahre, muss man wirklich sagen, was von der Bank kam, war eigentlich Mist.
Ja.
Wenn wir ehrlich sind, oder? Also es war wirklich, wirklich so, dass die Spieler entweder ewig gebraucht haben, um ins Spiel zu kommen, oder im Endeffekt wirklich vom Niveau her nicht Bundesliga-tauglich waren, teilweise auch.
Ja, das war halt das Problem, dass du eine Bank hattest, die zu schwach war oder die sich dementsprechend auch nicht mit dem Spielsystem anfreunden konnte, ne? Was jetzt, also beziehungsweise vielleicht ging es auch mit Schaf zusammen. Aber Ich würde sagen, lenken wir noch mal kurz ein bisschen die Aufmerksamkeit auf unsere DFB-Pokalgegner. Ich meine, natürlich sollte die schon ernst nehmen. Die hatten letzte Saison einen Versuch gestartet, in die Regionalliga Nord aufzusteigen, haben es da nicht gepackt. In der Aufstiegsrunde sind sie dann gescheitert. Deswegen sind sie aber trotzdem jetzt auch im DFB-Pokal. Das ist natürlich eine ehrenwerte Leistung. Ich denke, sehe ich das richtig, dass wir nicht in deren Stadion spielen, sondern in einem der Nebenplätze von Werder?
Oberneuland spielen.
Ah.
Das ist quasi ein Speckgürtel von Bremen. Die haben auch einen Verein. Ich glaube, Ailton hat da mal sogar kurz gespielt.
Genau.
Und in 5000 Plätze.
Naja, also das heißt 4500 Frankfurter, ja.
Ja, aber man darf nichts trinken. Also ich habe jetzt einen Tweet gestern gelesen, dass
komplett alkoholverbot
ist. Wer betrunken ist, kommt nicht ins Stadion. Da könnte sich dann die Anzahl Eintracht-Fans schon wieder ein bisschen reduzieren wahrscheinlich.
Okay, naja, gut. Ich meine, es ist ja auch toll. Also für Leute, die auswärts fahren wollen, ist es natürlich eine durchaus angenehme Situation.
Weil es keinen Alkohol gibt.
Hallo? Ja.
So, jetzt bin ich wieder da. Hier ist jetzt gerade das Tuesday Night Skating an meinem Haus vorbeigefahren. Und das war so laut, dass ich jetzt hier mal kurz stumm geschaltet habe. Also live kann alles passieren, so ist es halt. Nee, ja, natürlich, das mit dem Alkohol ist jetzt natürlich negativ, aber Samstag 15.30 Uhr, beste Fußballzeit, da kann man halt auch mal eine schöne Auswärtsfahrt planen. Das ist das, was ich meine.
Ja, da werden halt einige unterwegs sein, aber gut, ich meine, es ist jetzt früh genug bekannt, dann muss man sich halt da auch mal ein paar Minuten gerade halten können.
Ja, gut. Ja. Naja, habt ihr noch was zu sagen zu dem DFB-Pokalspielgegner? Ich denke, keine Ahnung, ich habe das Gefühl.
Wann ist die Auslosung? Weiß das einer? Also ich bin jetzt mal so arrogant zu sagen, die Eintracht kommt weiter. Weiß einer, wann die Auslosung dann für die nächste Runde ist? Weil da könnte es ja dann schon eher interessant werden.
Keine Ahnung.
Sportschau die Woche drauf?
Ja, ich glaube auch.
Vermutlich. Ich gucke gerade mal, ob ich dazu was...
Naja, für Runde 2 ist auf jeden Fall schon bekannt, dass der gute Felix Neureuther dann das alles auslost. Und die ist ja dann am 14. August im Endeffekt. Benni.
Ja, super.
Ja, am 14. August, also ist dann schon...
Wir haben dieses Jahr mal ein bisschen Losglück irgendwie und viele Heimspiele und vielleicht kann dieses Jahr die Eintracht echt mal irgendwas im Europapokal reißen. DFB-Pokal reißen und dann dadurch in den Europapokal kommen, wer weiß.
Ja, ich meine, das wäre natürlich schon eine grandiose Situation. Ich denke, wir haben ja immer wieder diese Chance, dass im DFB-Pokal die Möglichkeit besteht, wirklich nach Europa zu kommen. Die wurde in den letzten Jahren sträflich vernachlässigt. Also habe ich immer das Gefühl, dass der DFB-Pokal auch so stiefmütterlich behandelt wird. Ich hoffe, das wird diese Saison nicht so sein, denn da ist immer was möglich. Aber nochmal, um zu deiner Frage zurückzukommen. Beim Spiel, beim Saisonauftakt FC Bayern gegen HSV, danach wird dann die werden dann die Lose gezogen und dann wissen wir, wer der Zweitrundengegner der Frankfurter Eintracht sein wird.
Sehr gut.
Okay. Ja. Insofern, nur um das jetzt nochmal kurz zu klären, du hattest eine Frage, wir haben die Antwort.
Vielen Dank.
Gerne, gerne. Ja, nee, ansonsten ganz klar, das muss eigentlich die Zielrichtung sein, der Frankfurter Eintracht über diesen Pokal auch in die europäischen Ränge zu kommen, das ist beziehungsweise Spiele zu gelangen, aber ich hoffe, dass das auch wirklich mal umgesetzt wird und dass man sich mal immer ein bisschen ranhält, weil gerade unter Fee hatte ich auch immer das Gefühl, dass das nicht ganz so wichtig war.
Ja, deswegen hat es ja angesprochen, also ich habe irgendwie auch das Gefühl, weil ein Pokal ist ja auch nicht nur wegen Europapokal, also man kann ja mittlerweile durch den neuen Fernsehvertrag auch ziemlich viel Geld pro Runde verdienen, also da geht es dann ab dem Viertelfinale geht es dann schon um 2-3 Millionen Euro mal pro Runde. Und das ist ja für die Eintracht eigentlich nicht wenig. Also
auf jeden Fall.
Sollte man ausnutzen.
Auf jeden Fall.
Wobei mir gerade einfällt, sorry, mir fällt gerade ein, ich glaube, man kann sich aber als Finalist, glaube ich, gar nicht mehr für Europa qualifizieren. Stimmt das?
Ich glaube, du musst das Ding mittlerweile gewinnen. Ja, das glaube ich auch.
Es ist jetzt so, dass der Siebte dann quasi, also es ist wahrscheinlich
der
Finalist nicht mehr automatisch dann, wenn er gegen Bayern verliert, sagen wir es mal so oder so.
Du sagst das, dann ist der Siebte aus der Bundesliga, ist dann, glaube ich, mit drin.
Oder? Ab diesem Jahr dann, oder was?
Das ist, glaube ich, dieses Jahr das erste Mal.
Ich glaube auch, ja. Aber ist mir egal, ich will sowieso den Pokal gewinnen. Ja.
Und dann, allein nach Berlin zu fahren, ja.
Ja, natürlich. Ich meine, hallo, es geht auch mal wieder darum.
2006 war super.
Ja, natürlich. Und das sind so Dinge. Du musst in dem DFB-Pokal auch immer mal eine Chance sehen, wirklich mal wieder was zu holen für die Mannschaft, für diesen Verein, ja, und auch für die Fans. Das ist alles schön, wenn wir hier mal da mitfahren und dann eine ganz ordentliche Saison spielen, aber ein Pokalgewinn, das wird ein unschätzbarer Wert für so einen Verein wie die Frankfurter Eintracht und es sollte einfach nicht außen vor gelassen werden.
Gebe ich dir absolut recht. Also ja. Kann man durchaus mal versuchen, was zu reißen, auch mal ein bisschen Geld in die Kassen zu bringen und vielleicht auch mal so ein bisschen mehr Attraktivität auf das ganze Thema zu lenken.
Genau. René, was haben wir denn sonst als Themen noch?
Ja, vielleicht mal so den größeren Block mit dem Thema Mannschaft. Zambrano war ja letzte Woche, als wir darüber gesprochen haben, noch so ein bisschen ungeklärt, aber das Thema ist ja jetzt fest, er bleibt für weitere 4 Jahre bis 2019. Wie war so sein Eindruck bei der Saisoneröffnung?
Ja, also der Dennis und ich, wir sind eigentlich erst zum Spiel großartig gekommen und haben uns jetzt nicht diese elendig vielen Stunden vor dem Spiel um die Ohren geschlagen und jeden einzelnen Spieler da irgendwie auf der Bühne gesehen. Darauf hatten wir jetzt weniger Lust, das gebe ich ganz ehrlich zu. Aber das hat ja vorher die Runde gemacht, dass er gute Zambrano einen 4-Jahres-Vertrag unterschrieben hat. Ganz wichtig, so wenn ich das richtig wiedergebe, ohne Ausstiegsklausel, das ist natürlich eine grandiose Angelegenheit. Ne?
Ja,
dass,
auf jeden Fall.
Dass diese unsägliche Ausstiegsklausel nun rausredigiert wurde, ist natürlich eine ganz klare Stärkung für auch seine Position, aber auch für die Position der Frankfurter Eintracht. Und wenn er in dieser Saison jetzt natürlich wahnsinnig toll spielt, dann kann die Eintracht auch sagen, ja, natürlich kannst du zum FC Liverpool wechseln, aber du weißt ja, dann 10 Millionen müssen halt schon mal rüberwachsen. Und das ist natürlich für beide Seiten ganz gut. Ich meine, also beziehungsweise eher für die Eintracht gut, aber er hat auch die Sicherheit bei der Eintracht, gut aufgehoben zu sein. Er hat ja gemeint, er wird auf Geld verzichten fürs Herz. Das lasse ich mal so stehen. Das finde ich immer relativ löblich, solche Aussagen. Gehe aber auch davon aus, dass er bei der Frankfurter Eintracht auch nicht am Hungertuch nagen wird.
Was denn mit den Schweizern eigentlich? Also zu dem Thema hat er bei den ganzen Transfermodalitäten irgendwie keiner ein Wort verloren.
Die sind immer noch dabei jetzt. Also wenn er jetzt verkauft wird, dann kassieren die auch mit. Ich weiß allerdings nicht, wie viel, ehrlich gesagt, weil das habe ich mir dann auch überlegt, weil dass er die ganzen 4 Jahre hier bleibt, kann ich mir nicht vorstellen, aber es ist, wie gesagt, positiv, dass er jetzt, dass es quasi jetzt mal Ruhe einkehrt endlich. Aber ich glaube, wenn es dann in 1-2 Jahren soweit wird, dann gibt es auch wieder, also dann kassieren wir vielleicht 10 Millionen von Liverpool und kriegen aber nur 6 oder so.
Ja, umso wichtiger ist es halt eben, dass wir keine feste Ablöse haben, weil dann kannst du das ja zu einem gewissen Grad da einfach noch drauflegen.
Genau. Ja.
Gerade bei den Engländern, da kannst du sagen, hier, ihr müsst sie auslösen.
Ja, natürlich. Genau. Ja. Und, aber es ist halt auch einfach wichtig, dass du jetzt hier nicht nochmal eine Lücke hier aufmachst, die es doch schwierig ist, adäquat zu füllen. Denn ich meine, wir sind uns darüber, glaube ich, alle einig, dass wenn Zambrano geht, muss ein adäquater Ersatz her und den dann mit finanziell begrenzten Mitteln zu erreichen, ist natürlich ungemein schwierig und da denke ich, können wir froh sein. Ich glaube auch, dass Zambrano dementsprechend auch einfach auch Bock hat, bei der Eintracht weiter zu spielen. Die gute Beziehung zu Fay ist hinlänglich dokumentiert worden und wenn das Ganze, was vorher alles geschrieben wurde, sich auch auf dem Platz widerspiegelt, dann denke ich, brauchen wir keine großen Sorgen haben.
Ich finde es auch geil. Also ich habe mir zu Zambrano nur ein Wort aufgeschrieben, geil, Ausrufezeichen, weil es, wie gesagt, löst. Diese Klausel ist endlich weg, man braucht keine Angst mehr haben. Man hat, wie du es gesagt hast, eigentlich hat man einen Verteidiger, der meiner Meinung nach schon nach heutigen Verhältnissen 8 bis 10 Millionen Euro wert ist und der jetzt quasi hier als Herzstück unserer Abwehr ist. Und im Gegensatz zu vielen anderen Jahren muss ich sagen, wir haben Seferovic behalten, wir haben Zambrano behalten mit langfristigen Verträgen, wir haben für den Herrn Pichmann angemessen Ablöse kassiert, also man muss ja auch mal den Herrn Hübner loben und sagen, das ist in den Bereichen auf jeden Fall ein großer Fortschritt.
Auf jeden Fall. Gefällt mir auch bis jetzt sehr gut, was die Arbeit von Hübner, ja, sehr gut.
Toll, dass du das ansprichst, nämlich genau das ist nämlich der Punkt. Die Arbeit von Hübner kann man, ich finde, aktuell gar nicht hoch genug ansehen. Auch was jetzt bei den Transfers, die wir gleich vielleicht nochmal ein bisschen genauer thematisieren. Das sind alles Dinge, die haben irgendwie Hand und Fuß. Da sind auch Spieler dabei, die nicht jeder großartig auf dem Zettel hatte. Hübner ist sehr umtriebig, was das anbelangt. Und mit den Stammkräften bei der Eintracht hat er auch für klare Verhältnisse gesorgt. Also da muss man auch mal sagen, Daumen hoch.
Obergeil, jetzt wäre der richtige Moment, einen Einspieler zu bringen von einem Video, was wir vor ungefähr 4 Jahren im Garten gedreht haben, wo da vier Leute gesessen haben, damals bei der Jesus noch dabei und gesagt haben, who the fuck ist Bruno Hübner und was will der bei uns?
Ja, auf jeden Fall. Kann ich mich noch gut dran erinnern. Ja. Aber ich meine, dazu ist es halt auch da, gut, dass du es ansprichst, nicht in den Teppich kehrst. Da haben wir uns alle auch ein bisschen gewundert. Ja, ich meine, kam frisch aus Duisburg. Niemand wusste genau, was soll das jetzt genau. Aber umso schöner, wenn uns dann eine Verpflichtung dann so positiv überrascht wie der Herr Hübner.
Ja, man muss aber auch sagen, dass sowohl er als auch das ganze Konstrukt um die Mannschaft und um den Verein drumherum sich in den Jahren auch extrem weiterentwickelt hat. Also man ist halt auch durchaus mal bereit, vielleicht ein Risiko anzugehen und man ist halt auch mal in der Lage, einen Spieler für einen ordentlichen Betrag auch mal zu verkaufen, ja.
Was man halt auch sagen muss, er hatte halt auch die Möglichkeit, sich hier in den letzten Jahren was aufzubauen. Ich glaube, so eine Karteikiste, wo du einfach auch Nummern drin hast, die du anrufen kannst, wo du nicht sagen musst, mein Name ist Bruno Hübner, ich bin bei der Frankfurter Eintracht.
Richtig.
Sondern wo die Leute vielleicht schon dran gehen und sagen, Servus Bruno.
Ja.
Das musst du dir auch erarbeiten und der hatte ja auch mit Heribert Bruchhagen immer jemanden an der Seite. Also ich glaube, an dem sich vorbeizuarbeiten und da sein eigenes Standing aufzubauen, ist gar nicht so leicht.
Ja, das ist definitiv.
Ich weiß, ich greife jetzt dem Thema ein bisschen vor, aber Sky macht ja immer diesen Bundesliga-Check von allen Vereinen, die in der ersten Liga spielen. Haben sie auch jetzt von der Eintracht gemacht und hatten eigentlich nur eine Verabredung mit Bruno Hübner und Armin Fee. Kommen ins Büro von Bruno Hübner rein, um da die Fragen zu platzieren. Und wer sitzt beim Bruno im Sessel und begrüßt die Leute erstmal? Heribert Bruchhagen. Und ich glaube, das ist halt genau so, wie es auch läuft. Also, dass der Bruno da irgendwas tut, ohne dass der Harry in seinem lila Pulli sich nochmal die Hände reibt und seinen Senf dazu gibt, passiert, glaube ich, sehr selten.
Haben die Jungs von Sky auch Streuselkuchen bekommen?
Nee, Streuselkuchen gab es nicht, aber es gab Kaffee.
Aber ich denke, Alex, dann erzähl es doch mal gerade. Ich denke, das passt doch ganz gut.
Ja, war oder ist am Ende des Tages ein 10-Minuten-Video. Viele Themen bearbeitet haben sie nicht wirklich. Dieses Jahr war ich nicht so zufrieden mit dem, was sie gemacht haben. Thema 1 war Trikot. Auch da haben sie sich wie alle bis jetzt lobend drüber geäußert. Effenberg hat auch irgendwie gemeint, saugeiles Trikot, könnte sich auch überlegen, mal eins zu kaufen. Haben da aber hauptsächlich das Heimtrikot, also das Schwarz-Rote, gelobt. Dann sind sie kurz die Neuzugänge durchgegangen, haben halt gesagt, ja, mit Trapp Riesenverlust, Alex Meyer langzeitverletzt, großes Drama, wird riesenschwer zu kompensieren sein. Die Neuverpflichtungen, die wir geholt haben, haben sie alle als solide und Mittelmaß bezeichnet. Also auch ein Stefan Reinhardt haben sie eher als ein, naja, solider Spieler, aber kein Kracher. Da habe ich eine völlig andere Einschätzung, was unsere Transfers angeht. Ich finde, das sind richtig gute Sachen. Also gerade Stefan Reinhardt, ich glaube, da liegen sie voll daneben. Natürlich haben sie die Standardfrage gestellt, die einfach diese Saison noch 8 Millionen Mal gestellt werden wird, ist, warum ist Armin Fee zurückgekommen, obwohl er doch gesagt hat, dass hier bei der Eintracht Perspektivlosigkeit herrscht? Die haben sie sowohl einem Heribert Bruchhagen gestellt, als auch einem Bruno Hübner, als auch einem Armin Fee. Das Thema ist nun wirklich jetzt ausgelutscht. Die Frage hat jeder Sender schon mindestens 10 Mal gestellt und ich glaube, die wurde auch schon 300 Mal beantwortet. Ist jetzt auch mal gut. Fazit, was sie gezogen haben, naja, Eintrachten, vielleicht geht's ein bisschen nach oben, eher nicht, zu wenig Transfers getätigt, unterm Strich bleibt alles, wie es ist.
Für die Jungs von Sky haben Ahnung.
Ich muss sagen, also es hat ja auch einen Grund, warum der Herr Effenberg diese Filme dreht und nicht selber befragt wird. Also es ist immer so eine Sache, ich tue mich immer sehr, sehr schwer damit, wenn so kritische Geister wie Matthäus und Effenberg sich über Leute äußern, die in dem Trainerbereich dann 80 Mal mehr erreicht haben. Und ich weiß nicht, also ich kann es bei der Guardiola-Diskussion jetzt gerade nicht verstehen und ich kann auch nicht verstehen, dass Herr Effenberg manchmal so drastische Sachen raushaut, weil ich da schon ein bisschen mehr Demut von ihm erwarten würde, weil er ja quasi mit seinem Projekt da in Gladbach komplett gescheitert ist und eigentlich überhaupt gar kein Trainer ist. Also wie Alex es schon gesagt hat, also die Alex hat es ja schon richtig gesagt, da wurden viele Plattitüden rausgeholt. Das sind Sachen, die kann man jeden einzelnen Fan fragen. Also wenn man ein Experte ist, dann erwarte ich auch, dass man wirklich eine Expertenmeinung hat und nichts mir erzählt, was ihr schon weiß.
Ja, ich glaube nicht, dass die Effenberg, dass Sky den Effenberg als Experten für das Thema da geholt hat, sondern dass die den Effenberg für das Thema genommen haben, weil die eben jemanden haben wollen, der eine gewisse Rolle verkörpert, und es soll halt eben jetzt quasi der Miesmacher sein, weil das ist eine Rolle, die er ausfüllen kann.
Mhm. Weiß ich nicht. Also ich meine, das ist ja jetzt schon mittlerweile, ich glaube, das dritte oder vierte Jahr, wo sie das machen, wo sie mit diesem Skytruck einfach jeden Bundesliga-Verein besuchen fahren und da einfach mal kurz zusammenfassen, was ist neu, was sind die Neuverpflichtungen, was sind die Abgänge und wie schätzen wir den Verein ein. Da erwarte ich mir schon ein bisschen mehr, ja, auch an Hintergrundrecherche, wenn ich mich mit einem Verein beschäftige oder wenn ich mich auch mit den Verpflichtungen dann beschäftige, erwarte ich mir schon ein bisschen mehr journalistischen Hintergrund, anstatt die offensichtlichsten Punkte, die, keine Ahnung, der Hof- und Wiesenjournalist raushauen kann. Also, keine Ahnung.
Ja, das meinte ich ja eben. Also so ein bisschen irgendwas Exklusives muss es ja haben, anstatt das irgendwie, keine Ahnung, da können wir uns jetzt auch mit einer Handykamera zum Eintracht fahren und können das selber erzählen. Also.
Und wir würden es wahrscheinlich besser machen.
Ich wollte gerade sagen, bei uns hast du wahrscheinlich mehr Substanz dahinter.
Ja, und das ist aber genau der Punkt. Also ich meine, wenn dann halt nur der aufgewärmte Scheiß aus der Sommerpause dann nochmal präsentiert wird, dann hilft es auch keinem, ja. Aber das ist dann halt auch sendungsfüllend und die Leute gucken es dann wahrscheinlich auch nur, weil sie halt wissen, okay, da ist der Effenberg, der hat halt eine Meinung. Das ist halt aber auch, wenn wir ehrlich sind, ohne das jetzt hier zu negativ sehen zu wollen, es gibt bestimmt den einen oder anderen, der hier die Bildzeitung liest, ja, aber das ist so für Bildzeitungsleser. Ehrlich gesagt ist es für Bildzeitungsleser. So, du weißt also, das ist Fernsehen für die Leute, die halt im Endeffekt so ein bisschen Plattitüden, propagandistische Schwachsinn sich angucken wollen, und die schalten dann auch bei Effenberg ein. Das ist es halt, so geht es, aber leider kommt da nichts wirklich Substanzielles bei rum. Ich würde mir wünschen, dass er vielleicht auch mal ein bisschen tiefer geht, aber dass er diese Möglichkeiten anscheinend auch nicht hat, sieht man allein daran, dass er auch im Trainergeschäft oder im Fußball-Bundesliga-Geschäft ja bei weitem nicht das Standing hat, was er sich ganz gern erhoffte.
Wäre eigentlich eine geile Rückfrage vom Fee gewesen, ne? Wenn er irgendwie gesagt hätte, warum bist du denn zur Eintracht zurückgekommen? Ich denke, hier sind keine Perspektiven. Einfach mal zu fragen, wo sind denn deine Perspektiven im Trainergeschäft?
Ja, genau.
Hattest ja so viele Angebote, die du alle abgelehnt hast.
Ja, und das ist es halt. Ja. Effenberg ist immer ein Dummschwätzer gewesen. Und das ist auf dem Fußballfeld, ist das ganz okay, ist das ganz gut, aber die Transition mehr oder weniger auf den Manager-Posten, die schlägt fehl, das haben wir ja schon beim Strunz gesehen und bei allen anderen Dummbabblern. Ich will jetzt nicht sagen, dass Effenberg das nicht drauf hat, aber da geht er halt einen relativ unseriösen Weg, sage ich mal. Mhm. Und wir können uns diesen Quatsch angucken, können es auch sein lassen. Und wenn ich das so richtig mitbekomme, was der Alex da so sagt, dann haben wir wenig verpasst, wenn wir es nicht angesehen haben.
Das ist richtig.
Es ist eigentlich aber schade, finde ich. Also natürlich. Man muss ja bedenken, du hast ja eben gesagt, Bildzeitungsleser, das ist ja alles richtig. Und das siehst du ja auch bei Sport1, das siehst du bei Übertragungen, wenn Oliver Kahn irgendwas im ZDF erzählt. Aber wir reden ja hier von Sky, wo die Leute teilweise 50 Euro im Monat dafür zahlen, dass sie Fußball präsentiert bekommen.
Ja.
Und da gehe ich ja eigentlich davon aus, dass wenn jemand 50 Euro für Fußball zahlt, dass er auch Ahnung hat. Aber trotzdem muss man sich die richtigen Expertisen irgendwie von Bloggern oder von Spielverlagerungen oder so abholen, weil man da sonst irgendwie kein Gefühl, also ich habe das Gefühl bei Champions League, wenn 100% Meier, habe ich das Gefühl, der macht das betrunken teilweise.
Also der Typ, ey,
den kannst du... Und der macht das ja, der verkauft das ja auch noch als Taktikanalyse. Also es ist ja teilweise nicht zu fassen, wo man denkt, es kostet hier echt einen Pubi im Monat. Und dann 100% Meier, der Alemannia Aachen in die Wand gefahren hat, will mir jetzt erzählen, wie die Spieler verschieben. Also, ja. Das ist kurios.
Das ist absolut abstrus, was dieser Mensch da Woche für Woche an die Wand klatscht und du denkst, meine Güte, wo haben sie den denn ausgegraben? 100% Meier, ja, das könnte auch eine Comedy-Sendung sein. Da denke ich immer, okay, vielleicht versteckte Kamera. Ganz, ganz abstrus. Ich sehe es ähnlich wie du. Du hast das Problem, 50 Euro investiert, theoretisch würde ich es total toll finden, wenn du zum Beispiel Inside-Reportagen machst, nimmst den Hitzfeld, der Ahnung vom Thema hat, ja, und vielleicht auch mal ein bisschen tiefer geht, vielleicht auch mal in der zweiten Liga mal guckt. Weißt du, wo du vielleicht auch mal ein bisschen reinschauen kannst, wie ist das institutionell oder wie ist Taktik ein Aufbau, wie könntest du das dem gemeinen Volk erklären, so, weißt du? Also ich meine, du hast Leute, die es fassen können, ja, oder die auch interessiert daran sind. Aber du entwickelst halt eher so oberflächliche Reportagen, weil das wahrscheinlich auch schneller geht und hast immer Dummbabler wie ein Effenberg dabei, der erzählt halt 5 Dinge und dann kommt da ein relativ unproblematisches Produkt bei raus. Aber schön wäre es, wenn du mit dem Geld, was du von Leuten bekommst, mal was Ordentliches anstellst.
Es ist halt massenkompatibel, ja. Du stellst keine komplizierten Fragen. Ja, die Antworten sind relativ einfach und es kann halt jeder irgendwie sich dazu eine Meinung bilden, beziehungsweise kommt mit den Antworten klar. Ja, wenn du jetzt komplette Spielanalysen von wirklichen Profis machst, da steigt auch die Hälfte von den Zuschauern steigt doch bei dem Thema aus. Ja,
es muss ja auch nicht die ganze Zeit sein. Also ich kann auch von keinem normalen Zuschauer verlangen, dass er sich zum Beispiel den Tobi Escher von Spielverlagerung jetzt eine halbe Stunde reinzieht, wie er uns erzählt, wie Pressing-resistent so ein großes oder so, aber
ja,
dass es zumindest ein kleines Forum gibt für die Leute, die wirklich auf Fußball schauen um des Fußballwillens und nicht, weil...
Ja, aber dann darfst du nicht zu Sky gehen. Du zahlst nicht 50 Euro bei Sky, um da Qualität zu bekommen, sondern du zahlst die 50 Euro bei Sky, weil das der Preis ist, wo die meisten Leute noch bereit sind, die Kohle zu berappen.
Ja, aber wo sollst du jetzt, was er eben richtig sagt, der Basti, wo sollst du denn sonst hingehen? Du gibst doch denen einen Haufen Geld. Und dann sollten die vielleicht auch mal mit dem ganzen Geld, was die bekommen, ich weiß, das meiste geht für die Lizenzen drauf, aber dann sollen die doch mit dem Geld, was sie bekommen, zumindest mal ein paar Fußballfachmänner und Fachfrauen, davon gibt es übrigens auch genug, einfach mal installieren und sollen die Leute, natürlich auch wirklich Leute, die sich vielleicht im Internet oder so mit Spielverlagerungen hervortun, warum bin ich dann so resistent? Warum sage ich nicht mal, die holen wir mal rein, eine halbe Stunde oder 20 Minuten einfach mal das Forum pro Tag oder pro Woche und dann gebe ich auch Leuten, die genauer hinschauen wollen, einfach ein gewisses Format an die Hand und stelle auch die zufrieden, weil finanziell aufwendig ist das ja auch gar nicht.
Der finanziell also ich meine, manchmal ist es nicht.
Im Gegenteil, der Herr Effenberg kriegt mit Sicherheit viel, viel mehr Geld. Also.
Ja. Manchmal machen sie es ja schon. Ne? Also es ist ja nicht so, dass bei Sky immer alles schlecht ist. Was halt tatsächlich oft schlecht ist, was ihr gerade gesagt habt, sind so die rund um ein Spiel Kisten, die sie da drehen. Aber diese Inside-Reports sind halt schon manchmal ganz gut. Oder auch diese, was ich sehr geil fand, ich weiß nicht, ob es letztes Jahr oder vor zwei Jahren war, wo sie die vier Jugendspieler begleitet haben. Mit einem Jonathan Tah. Genau. Das war halt echt eine geile Serie. Also da hat richtig Spaß gemacht, das zuzugucken und vor allen Dingen dann auch zu sehen, wie auf einmal aus dem, was angefangen hat, als da ist eine Serie über ein paar Jugendlichen und auf einmal schaltest du Samstag einen Fernseher ein und wer läuft beim HSV auf, den eine halbe Stunde vorher noch in diesem, ich weiß gar nicht mehr, wie die Serie hieß, die sie da gemacht haben, den du gesehen hast mit Jonathan Tah. Ja, genau. Oder jetzt hier der Torwart, den sie da mit hatten, der jetzt bei Bremen spielt. Also ist ja schon geil, das dann auch in der Realität immer so mitzuverfolgen. Also sie picken sich ja schon gute Themen raus. Aber gerade was sie so um ein Spiel da bringen, ist halt tatsächlich auf nicht sehr hohem Niveau.
Aber ja, das hat halt auch nur ein Ziel, und zwar Einschaltquote. Da kannst du halt, wenn du sagst, von wegen, da sitzen ein Effenberg und ein Matthäus auf der Bank, dann hast du halt von vornherein schon mal 10-15% mehr Leute, die anschalten, nur weil die Namen gelesen haben und sich die zwei Idioten da angucken wollen.
Ja, aber Sky hat ja genau den Vorteil, dass sie auf Einschaltquoten eben nicht angewiesen sind, weil die Leute zahlen das Geld ja im Voraus. Also ich kann es mir, denen ist es ja egal, ich zahle ja meine...
Das stimmt aber, glaube ich, nicht, Basti, weil die ja auch trotzdem noch Exklusivwerbung und sowas schalten, worüber sie auch nochmal... Zuschauerabhängig
was
dann
eigentlich eine passieren. Hardcore-Frechheit ist. Ne?
Ja,
also da könnte ich mich ja auch jedes Mal aufregen, aber das
jetzt,
ist ja jetzt auch nochmal ein anderes Thema. Ne?
Zum Sky-Bashing-Podcast bitte.
Nach Hessen holen, weil der Hessische Rundfunk, der kann so Sachen ja auch extrem gut. Ne? Also bei der Übertragung FC Tokio gegen Eintracht Frankfurt gegen FC Tokio haben die sich halt auch den Fußball-Experten, den Hessen zu bieten hat, dazu geholt. Thomas Berthold, genau.
Dem könnte man ähnliche Fragen stellen wie dem Effenberg, so von wegen, du hast immer eine starke Meinung, aber irgendwie das Einzige, was ich von ihm gehört habe, dass er damals 2010 Reisen nach Südafrika verkauft hat. Also,
ich habe ja das Gefühl, dass die den Fehler gemacht haben, dass die mit dem Berthold irgendwann einfach mal seine Flatrate vereinbart haben und die den jetzt einfach noch irgendwie 50 Mal holen müssen, bis das Ding aufgebraucht ist.
Ja, das Problem hat Sport1 aber auch. Also, die haben ihn ja auch mit drin. Aber ich habe einen Fernseher angemacht, ne? Er sitzt da, wird interviewt, erzählt erst, dass er gerade von irgendeinem Triathlon zurückkommt und erzählt als nächstes, naja, die Eintracht wird es halt echt schwer haben, die haben ein Problem in der Offensive. Da habe ich es erstmal auf der Couch gesessen und dachte ich mir so, was labert der? Und sagt dann, die haben ja nur zwei Stürmer, die haben ja nur Seferovic und den eigenen Jugendlichen, den Waldschmidt.
Genau.
Und da war für mich so der Moment, wo ich mir gedacht habe, alles klar, Bier holen, Ruhe. Also, unglaublich.
Das habe ich mir auch gedacht, der war irgendwie 4 Wochen im Urlaub und dann sagt er, wir haben nur Waldschmidt und Dings im Sturm. Da habe ich mir gedacht, hast du überhaupt mitgekriegt? Also, weil wir haben letzte Woche genau das Gegenteil gesagt.
Genau, das Einzige, war noch nie so geil aufgestellt in der Offensive, ist so das, was der Podcast sagt, ne? Also,
aber auch das hört man auch so allgemein von Fans. Ja, er setzt sich dann und erzählt irgendwas ganz anderes. Das ist schon merkwürdig.
Ja, genau. Total also, weltfremd. Da hab ich auch gedacht. Ne? Also die Eintracht hat dieses Jahr ein Problem in der Offensive. Wir haben nur Seferovic und Waldschmidt. Da war halt schon, also da hat er zwei Sätze von sich gegeben und da war halt schon wieder alles vorbei.
Hat er sich in einem Satz total eigentlich selbst disqualifiziert. Auch mal eigentlich ganz gut, weil daran erkennst du, dass auch so ein Schaumschläger wie der Berthold, der dann von einigen ja doch relativ hoch gehandelt wird, aus irgendwie unerfindlichen Gründen, doch nicht wirklich viel drauf hat. Und selbst wenn er viel drauf hat, dann soll er aber auch sagen, okay, ich komme jetzt frisch aus dem Triathlon, war 4 Wochen weg, ich kann jetzt erstmal zu der ganzen Situation nichts sagen. Ja, macht er nicht, nimmt das Geld lieber mit und erzählt lauter Scheiße.
Aber das wäre ja auch, das wäre ja auch eine doofe Nummer, ja. Wirst du eingeladen im Fernsehen als Experte und sagst von wegen, ich habe eigentlich gar keine Ahnung, machen Sie mal.
Also, das Problem ist aber, dass du dich als Eintracht-Fan mit so Aussagen dann auch im täglichen Leben irgendwie auseinandersetzen musst. Also keine Ahnung, ein gutes Beispiel dafür ist mein Vater, ne? Also hat zu Hause kein Sky, geht nicht ins Stadion, guckt die Sportschau, guckt ab und zu aktuelles Sportstudio oder schaltet nochmal irgendwie hier so beim Heimspiel dazwischen. Ne? Das ist sein Fußballinformationsquelle. Da komme ich am Wochenende heim und da darf ich mir so Sprüche dann anhören. Ne? Da darf ich mir dann irgendwie anhören, keine Ahnung. Ich war im Stadion, sehe ein obergeiles Spiel, wir haben unentschieden gespielt, komme nach Hause und kann dann hören, da war ja mal wieder nix am Wochenende. Ne? Eintracht war ja grottenschlecht. Wo ich mir dann denke, Alter, da hat die Sportschau wieder irgendeinen Scheiß berichtet und dann darf ich mir dann so eine Diskussion geben. Da kann ich gleich schon wieder nach Hause fahren.
Ja, das zieht sich ja fast durch alle gesellschaftlichen Bereiche.
Ja, das hast du überall.
Dass Leute sich nicht informieren und dann musst du dich mit sowas auseinandersetzen, wo du denkst, oh Gott, sehr zermürbend teilweise.
Ja, das ist halt bei so einem Massenthema in Anführungszeichen wie Fußball, wo halt jeder irgendwie eine Meinung dazu hat und jeder prinzipiell sich in der Lage sieht, Trainer zu sein, hast du das halt einfach. Ja? Da musst du irgendwie durch. Machen wir mal mit den Transfers weiter. Hier Radetzky trinkt noch seine Rum-Cola und kommt am Freitag.
Ja, das fand ich cool.
Was mit der Rum-Cola? Habe ich verpasst. Erklär's mir.
Das habe ich sofort retweetet. Also ich habe gelesen, dass er gesagt hat, als er gefragt wurde, was er jetzt macht, hat er gesagt, ja, ich werde jetzt noch zu einem Spiel spielen, dann werde ich mich von der Mannschaft verabschieden und dann trinke ich eine Rum-Cola und dann wechsle ich den Club.
Was ein geiler Typ.
Ja, habe ich mir zwar extrem geiler Satz.
Und das ist echt ganz cool. Ich denke,
hat's Apartment noch offen? Also den scheinen wir da dann öfter zu sehen, ne?
so ein Lebemann. Naja, gut, 25 Jahre, da kann man auch noch mal ein bisschen feiern. Ablösesumme wird sich auf 2 Millionen belaufen. Es ist für mich insgesamt eine richtig solide Situation. Wenn du überlegst, dass ja andere wahrscheinlich gedacht haben, oh, die Eintracht können wir jetzt ausschlachten wie so eine eine Glückskuh oder sonst irgendwas. Also 2 Millionen ist vollkommen okay. Hat jetzt am Wochenende auch irgendwie nicht ganz so gut ausgesehen, hat, glaube ich, bei irgendeinem Spiel auch ein Eigentor gemacht, aber da muss ihm irgendwie der Ball an den hinteren Fuß geprallt sein, relativ unglücklich. Egal, ich denke, der Junge wird auf jeden Fall alle Chancen haben, auf Platz 1 im Eintracht-Tor anzunehmen. Ich bin gespannt, weil es dürfte vielleicht sogar mehr als nur ein Zweikampf werden, sondern Radetzky wird sich mit Sicherheit gut präsentieren können.
Hat das eigentlich einen besonderen Grund oder erkennt ihr irgendeinen Grund, warum Radetzky nur einen 3-Jahres-Vertrag statt einen 4-Jahres-Vertrag bekommt? Oder denkt ihr, weil normalerweise gerade die Torwartposition, finde ich, ist was, was man langfristig mit einem Perspektiven oder guten Spieler ausstatten sollte? Wäre sogar eher zur Position gegangen, 4 bis 5 Jahre. Und wenn er gut ist, als auch, oder du nochmal einen guten nachverpflichtest und eventuell er dann nur als zweiter Torwart auftritt oder sonstiges oder verkaufen kannst, hat mich ein bisschen gewundert, dass das nur ein 3-Jahres-Vertrag angeblich zumindest geworden ist. Habt ihr da irgendeine Begründung für?
Vielleicht hat er Angst bekommen. Also der Herr Hübner hat ja in der Vergangenheit auch oft die Erfahrung gemacht, dass wenn dann was schief geht, dass man dann Leute auch lange an der Backe hat. Also ich kann mich erinnern, dass wir hier auch Ocean Brand und so.
Ach Gott, der Ocean-Vertrag, der läuft bestimmt heute noch.
Der wäre ja fast wiedergekommen im Sommer. Also.
Ja, das war ja ganz
klar. Ist der jetzt nicht final nach
Norwegen?
Ja. Nach Norwegen gewechselt? Also ich glaube, der Vertrag wurde tatsächlich aufgelöst dieses Jahr.
Ja, muss mal geben.
Vielleicht ist so ein Kompromiss zwischen, okay, wenn es klappt, dann probieren wir irgendwie nach 1 oder 2 Jahren direkt zu verlängern. Und wenn es nicht klappt, dann haben wir wenigstens nicht 5 Jahre hier. Also.
Ich könnte mir vorstellen, dass das einfach was mit Gehalt zu tun hat. Also ich glaube, ein Heinz Lindner, der einen 4-Jahres-Vertrag bekommen hat, wird mit Sicherheit ein paar Mark weniger verdienen als jetzt der Radetzky. Und dass du da vielleicht einfach das Gesamtvolumen von dem Vertrag in einem gewissen Maß hältst. Ne? Also musst du auch immer rechnen, dass du Gehalt mal Laufzeit hast. Vielleicht hat man da irgendwie versucht, den Rahmen nicht zu sprengen oder in irgendeiner Budgetgrenze zu bleiben. Ich würde ihm jetzt erstmal nicht allzu viel Bedeutung beimessen, weil wie auch immer, die nächsten 2 Jahre hast du auf jeden Fall erstmal Ruhe.
Ja, ja.
Ich denke auch, das ist heutzutage auch fast schon viel. Also,
ja,
auf jeden Fall. Wenn man mal 2 Jahre Ruhe hat, dann bin ich schon zufrieden, weil heute hast du ja gefühlt irgendwie jede Woche ein Gerücht über jeden Spieler. Und ich hoffe, dass Radetzky sich durchsetzt.
Außer den Flum, den will keiner haben.
Das ist dann die andere, das ist dann die andere Seite, dass du dann hier Spieler hast, auf dem du sitzen bleibst. Naja.
Ja. Naja, gut, also wie gesagt, Radetzky, ich bin gespannt, ich hoffe, dass er jetzt wirklich bald kommt. Der wird ja nach dem nächsten Europa-League-Spiel, beziehungsweise Europa-Cup-Spiel von Brøndby, wird er dann nach die Reise nach Frankfurt antreten und dann schauen wir mal. Ich glaube, das wird eine ganz stabile Angelegenheit. Ne? Übrigens, Olivier Ocean, nur um den Kreis nochmal zu schließen, weil wir es ja eben von ihm hatten, der hat in der letzten Saison eine richtig, richtig ordentliche Saison in Norwegen gespielt und hat immerhin in 16 Spielen 8 Tore geschossen. Also da hat er seinen Torriecher wiedergefunden und nicht umsonst wurde er da jetzt halt weiter verpflichtet, spielt in der ersten norwegischen Liga. Freut mich ja für ihn, dass er da auch nochmal sein Glück gefunden hat.
Jo.
Ja, genau. Ansonsten, ja, wir hatten es letzte Woche schon von dem Herr Gacinovic, ne? Der Junge wird ja definitiv auch verpflichtet. Also ich hoffe, dass das jetzt mal fest ist, der Mijat Gacinovic. Ich glaube, der Vertrag ist schon unterzeichnet. Was mich nur heute gewundert hat, ist die Aussage, die ich mitbekommen habe. Ich glaube, es stand auch irgendwo im Kicker, dass er ja eigentlich von Novi Sad kommt, aber zwischenzeitlich einen Vertrag in Limassol unterschrieben hat, beziehungsweise wurde er dahin transferiert und die Eintracht jetzt die Ablösesumme an Limassol zahlt. What the fuck?
Ja, das habe ich auch gelesen und da kam natürlich auch wieder, keine Ahnung, irgendjemand hat tatsächlich auch so eine Schlagzeile gemacht, da ist sie wieder, die alte Eintracht.
Ja.
Ich glaube aber, dass er das gemacht hat, weil wir auch schon letzte Woche gesagt hatten, das ist ja auch wieder mit so einem Konsortium-Kram.
Ja.
Und vielleicht wurde da irgendwas umgangen, anders kann man sich das nicht erklären. Also, wie, ich glaube, das wäre vor ein paar Jahren, wäre das auch noch gar nicht gegangen. Also, ich glaube, da darf man irgendwie, da hätte man gar nicht mehr wechseln dürfen, oder?
Ne, ich glaube nicht mehr in der Richtig. Saison oder glaube ich dann erst zur Winterpause, wieder. Du darfst, glaube ich, nicht oder durftest damals zumindest nicht in derselben Transferperiode quasi zweimal wechseln.
Ja, vielleicht ist es deswegen auch Limassol geworden, ne? Also vielleicht haben die auch einfach eine andere Transferperiode, dass es genau in der Konstellation dann geklappt hat, weil du musst ja dann auch erstmal einen Verein finden, der hier so einen Schmuh mitmacht.
Ja, genau, ja.
Okay, es kann natürlich auch sein, dass bei den einen quasi Transferperiode schon rum war und bei den anderen länger, dass sie quasi erst dahin verschoben haben und danach dann zu uns. Hm. Ist halt ja. Alles moderner
Mensch. Wer, wann, wo, wie, wen veräppelt hat, will man, glaube ich, auch gar nicht mehr wissen.
Solange wir jetzt nicht mehr zahlen und einen guten Spieler bekommen, ist es, glaube ich, auch egal, an wen die Kohle geht, ja.
Genau, ja. Ja gut, da habt ihr vollkommen recht, das kann uns dann egal sein. Aber es sind schon merkwürdig, welche kuriose Blüten das Fußballprofi-Geschäft so treibt, dass dann gute, talentierte Spieler plötzlich für ein paar Tage in Limassol angestellt sind. Nun ja, uns soll es recht sein, sobald er jetzt endlich mal in Frankfurt aufschlägt und dann seine Leistung zeigen kann, beziehungsweise uns überzeugen kann, dass er mit so jungen Jahren einschon guter Fußballer ist. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Für die linke Seite ist es auf jeden Fall eine richtig gute Option. Inui, Trainingsweltmeister, hat auch am vergangenen Wochenende wieder nicht das gezeigt, was man von ihm erhofft. Insofern finde ich super, dass wir da Optionen haben. Da wird auch auf jeden Fall der vorhin schon angesprochene Gereski ein gewichtiges Wörtchen mitzureden haben. Und am Ende muss Inui aufpassen, dass er nicht nur Nummer 3 auf der Linksaußenposition ist.
Ich denke aber, also ich befürchte, dass es mit Gacinovic, dass es noch ein halbes Jahr irgendwie dauern wird, bis wir den wirklich irgendwie wirklich zur Verfügung haben. Weil ich glaube, er wiegt, glaube ich, 66 Kilo.
Mhm.
Und da wird ja auch ähnlich ankommen wie Cutlets. Ich hoffe nur, dass sie den Fehler nicht machen, wie bei Cutlets, sie sind komplett sich selbst zu überlassen irgendwie. Dass ihm da irgendwie schon geholfen wird, aber hat ja Nedojevic und Injovski hat er ja eine Mannschaft. Und ich habe gelesen auch, dass er ziemlich selbstständig schon sein soll für sein Alter.
Okay.
Und das macht ja dann auch Hoffnung, dass er quasi, dass die Eintracht auch auf den Charakter geachtet hat und nicht so wie bei Kaio damals, als man dann hörte, dass er irgendwie Chips an der Tankstelle gekauft hat und seine Wohnung vermüllt hat und bei der Eintracht hat es niemand mitgekriegt. Also das ist schon, man muss sagen, die Eintracht, wo wir vorhin auch über den Hübner gesprochen haben, die Eintracht hat in vielen Bereichen auch gelernt. Also ich erinnere mich, dass wir damals in Serbien einen gewissen Herrn Petkovic gekauft haben. auch ach, du Scheiße. Einen 4-Jahres-Vertrag gegeben haben und überhaupt nicht drauf geschaut haben, ob der charakterlich passt, spielerisch, und dann hatten wir den hier irgendwie auch 4 Jahre an der Backe. Und alles, was man so dann Herrn Gacinovic hört, ist, wie gesagt, dass er sehr selbstständig sein soll, dass er ein helles Köpfchen sein soll. Und ich hoffe einfach, dass er dafür sorgen wird, dass Inouye auf kurz oder lang verdrängt wird. Wobei man jetzt sagen muss, wie du es gesagt hast, wenn Gretzky aber jetzt sich nicht durchsetzt, dann wird wohl Inouye das erstmal wieder spielen. Und ich habe das Gefühl, das will ich noch abschließend sagen, bevor ich mich hier verbabbel, dass Herr Fee, das ist wie mit so einer Freundin, mit der man eine On-Off-Beziehung führt. Also ich habe das Gefühl, bei Inouye haben wir immer wieder die Hoffnung, okay, jetzt kann es klappen. Jetzt kann es klappen und wir probieren es jetzt nochmal und das war doch eigentlich ganz schön. Und dann am Ende klappt es dann doch wieder nicht. Und ich hoffe, dass wir jetzt hier quasi mit Herrn Gacinovic, um in der Bildsprache zu bleiben, eine neue Freundin gefunden haben.
Das ist sehr schön, wie bildlich du das ausdrückst. Ich habe mit einer Bekannten von mir gesprochen, die im Trainingslager war bei der Eintracht und hat sich das alles mal ein bisschen angeguckt. Und die hat halt auch bestätigt, dass der Herr Inouye ein Trainingsweltmeister wirklich vor dem Herrn ist und da eine grandiose Bude nach der anderen macht, dass der da nicht wieder zu erkennen ist. Und wenn dann geht er plötzlich aufs Spielfeld, muss 90 Minuten in kein Testspiel, sondern ein Pflichtspiel bestreiten und du denkst dir, was habe ich davor eigentlich gesehen? Also es ist echt skurril. Der ist wirklich einer der fleißigsten, besten Trainingsspieler, aber kann diese Leistung halt nicht hundertprozentig auf den Platz bringen. Und deswegen wird es aber wahrscheinlich auch immer wieder probiert. Du kannst ihm nicht nachsagen, dass er jetzt ein fauler Hund ist, sondern ist genau das Gegenteil. Und das treibt dann halt solche Blüten und es führt auch dazu, dass er immer wieder reingeschleppt wird. Aber ganz klar, wenn sobald es Spiele gibt, die sowohl auf dem Trainingsplatz als auch auf dem bei Pflichtspielen diese Leistung zeigen, ist halt Inouyes Stündchen auch geschlagen.
Schauen wir mal, wie lange es dauert.
Ja. Und der gute Nikola Petkovic ist übrigens mittlerweile in Belgien, nur um das nochmal festzuhalten, wenn wir jetzt hier schon eine teilweise Bad Times Veranstaltung machen, ja, und lauter komische frühere Spiele herauskramen. Der war ja zwischenzeitlich in Sydney, hat da nochmal ein bisschen rumgegaukelt und ist jetzt wieder in Belgien. Bin mal gespannt, ob wir den nochmal wiedersehen mit seinen 29 Jahren.
Ich finde, wir sollten übrigens auch mal eine Statistik anfangen, in wie vielen Podcasts wir es schaffen, Kayo unterzubringen, ne? Also ich glaube, der ist ganz hoch im Rennen.
Ja, das hängt auch mit dir zusammen. Ja.
Ich wollte gerade sagen, und fürs Protokoll, diesmal war ich es nicht.
Ja, genau.
Du hast aber sagen, auch nichts dagegen getan.
Ich oute mich, ich bin auch großer Kayo-Fan gewesen.
Es war ein Segen, dich hier reinzuholen.
Dennis, du fandst den Kayo doch auch immer klasse, ne?
Ja, ich fand ihn auch immer super, auf jeden Fall. War normalerweise ein großes Talent, für ein bisschen zu viel Geld und ein bisschen zu wenig Leistung, die man dann bekommen hat. Aber ansonsten war es schon eine schöne Zeit. Ein bisschen Geld verbrannt ist schon okay.
Wir haben auch immer gedacht, ne, also so der Kayo, der wird auch ganz gut in unsere Gruppe passen. Also Fußballspiel ist nicht so wirklich, aber mal öfter mal ganz gern feiern, das geht schon.
So sieht's aus.
Da haben wir ja einige von, aber gut.
Lass ich glaube, Kayo ist nur gegangen, weil die Trikots jetzt enger geschnitten sind.
Ja, auf Taille schneiden, wenn man keine Taille hat, ist halt doof.
Gut, was haben wir noch?
Ja, zwei Punkte, die ich jetzt gerne miteinander vermischen würde. Wir hatten ja schon dieses Thema mit der Rechtsverteidigerposition angesprochen und die Alex hat dieses diesen wunderbaren FAZ-Artikel eingestreut, wo Hasebe gesagt hat, dass er ja auch ganz gerne Rechtsverteidiger spielt. Und Alex hat ja diese wunderbare Wette in den Raum geworfen und ich habe mir gerade eben nochmal den Beitrag von der Hessenschau angeguckt, wo Bruno Hübner zitiert wird mit dem Satz, wo ist es? Die Zukäufe sind jetzt abgeschlossen.
Mhm. Ja,
heißt das Kader halt jetzt wirklich komplett? Ja,
glaube ich nicht.
Ich glaube es auch nicht. Ich glaube auf jeden Fall, dass die Eintracht noch einen Überraschungstransfer in der Pipeline hat.
Und der wird Sebastian Jung heißen.
Wollte ich gerade sagen, ob der jetzt Sebastian Jung heißt oder ob da irgendwie kurz vor Schluss, weil die Eintracht ist ja auch bekannt dafür, dass sie sehr viel Interesse an fallenden Preisen am Ende des Transferfensters hat. Und ich glaube, zum Abschied wird uns der Heribert Bruchhagen nochmal so einen Transfer gönnen, weil er hat es ja am liebsten immer gemacht. So diese Transfers kurz vor Schluss und vielleicht gibt es einen Heribert Bruchhagen Abschiedstransfer, wer weiß, wer das sein wird.
Die Aussage von Hübner war aber doch auch, der Transfermarkt wird auf jeden Fall weiter geschaut und wird weiter geguckt, wenn ein interessanter Spieler drauf ist. Also dementsprechend, ich denke, diese erste Aussage von wegen der Kaderplanung ist abgeschlossen. Ja, es ist nichts geplant im Sinne von, wir gucken jetzt, ob wir noch einen guten, man hat immer ist immer Potenzial für eine Mannschaft da, wenn du noch zum attraktiven, normalen Preis einen guten Spieler bekommen kannst, wären wir total bescheuert, wenn wir nicht zuschlagen würden. Also da gebe ich euch beiden total recht, wenn da was Gescheites ist und eventuell wirklich die Verhandlungen einigermaßen vorangeschritten sind, müssen wir uns, denke ich, keine Sorgen machen, dass wir jetzt einfach sagen, okay, na, dann verschieben wir es nochmal, weil wir lieber auf unserem Geld sitzen, was wir jetzt vom Transfer von Trapp erhalten haben. Also wenn nicht jetzt, wann dann, muss man ja auch irgendwo sagen.
Ja, das glaube ich schon, dass wenn man da eine günstige Situation hat, dass man die dann wahrnehmen wird. Aber ich lese daraus, dass man es zumindest jetzt nicht forciert, da noch irgendwas zu tun. Er wird allerdings auch mit dem Satz zitiert, dass es noch Veränderungen geben kann, indem man den einen oder anderen Spieler noch abgeben würde, wo ich mich dann frage, wen denn?
Ja, ein guter Punkt. Das ist nämlich genau das Problem, was ich habe, denn bis auf einige Leute, die wir vielleicht ganz gerne wegreden würden, gibt es wenige, bei denen ich potenziell wirklich sehe, dass sie den Verein verlassen. Also wenn ich mir da anschaue, okay, der Herr Balajew war jetzt auf der Ersatzbank jetzt bei dem Spiel, aber den müsste ich auch mal wirklich mal sehen und ich kann mir nicht vorstellen, dass er da nochmal allzu großartige Schübe vollbringt, ja, also das sind alles so potenzielle Laien, ja, auch ein Kin Zombie, da bin ich mir auch nicht sicher, der müsste vielleicht auch mal ausgeliehen werden, also da gibt es eigentlich noch... Injowski solltest du vielleicht auch überlegen zu verkaufen, ja, Chandler könntest dir eigentlich würde ich vielleicht sagen, Chandler verkaufen, aber du weißt ja, das wird nicht funktionieren. Der hat ja seinen Lebensmittelpunkt wieder nach Frankfurt verlagert. Das würde er nur äußerst ungern machen. Also da gibt es schon den einen oder anderen, den man vielleicht veräußern könnte, aber ich sehe da auch nichts. Da gibt es auch keine Gerüchte, also man hört überhaupt nichts, oder?
Also Medojevic fällt mir noch ein, aber ansonsten, wie ich gesagt
habe... Ach, in denen habe ich halt echt noch Hoffnung.
Ja, was hast du denn mit dem gemacht? Findest du den so nett, oder?
Dass ich immer wieder darauf reduziert werden muss.
Auf was? Dass du den nett findest?
Also ich glaube, bei der was man auch beachten muss noch, die Transferperiode läuft ja jetzt noch irgendwie 3-4 Wochen, dass die Eintracht wird mit Sicherheit auch abwarten, ob sich noch jemand verletzt. Also das kann natürlich auch, kann sein, dass wir in Wolfsburg spielen und dann knackt sich einer irgendwie das Bein durch und dann ist man ja gezwungen, noch was zu tun. Also keine Ahnung, ich will jetzt nichts beschreien, aber es kann ja einmal wieder alles passieren und dann. Ich hoffe nicht, dass wir es machen müssen, aber im Endeffekt kann es sich auch so noch entwickeln. Je nachdem, klar, wer sich verletzt und irgendwas.
Und wenn du 1-6 gegen Wolfsburg verlierst, bist du vielleicht
brauchst auch... Brauchst vielleicht noch einen fünften Torwart kaufen.
Ja, genau. Weißt du nicht, ne? Ja. Weißt du, da denkst du noch, ja komm, hier läuft und zack, stehst du blöd da und dann sieht die ganze Situation wieder anders aus. Das ist auf jeden Fall von Vorteil, wenn man sich da noch ein bisschen was offen hält. Zum Glück ist es ja noch so, dass wir noch ein paar Wochen Zeit haben, bis der Transfermarkt schließt. Und kann es gut sein, dass sich da kurzfristig noch was tut. Ansonsten gibt es aber gerüchtemäßig eigentlich gar nichts mehr.
Nee, gibt es wirklich nichts mehr. Aber im Geld verbrennen waren wir schon immer ganz gut. Also fällt uns schon irgendwas ein, wo wir noch ein bisschen sinnlos Geld ausgeben können.
Ja. Da haben wir jahrelange Erfahrung. Also das traue ich. Das ist der einzige Punkt, wo ich uns Qualität zutraue.
Ich wollte gerade sagen, also was dieses Jahr fehlt es ja schon fast als Eintracht-Fan, so dieses Gefühl, ein Graupentransfer brauchen wir auch noch. Also irgendwie.
Jetzt
man hat irgendwie schon zu gutes Gefühl. Also irgend so ein, einen können wir noch auspacken.
Vielleicht. Ja, warte mal ab hier, ne? Also nicht, dass wir das jetzt sagen und dann plötzlich beschweren wir uns über beide Torhüter oder so, ne?
Ja, mal sehen, da kann auch einiges passieren.
Wie lange hat Kayo noch Vertrag in der Schweiz?
Die Frage ist doch eher, was hat Kayo aktuell für einen Umfang? Also kriegen wir den ins Trikot rein?
Nein, Kayo ist jetzt schon im
Markt. Doch eine Fanversion vom Trikot.
Die Dicken wurden doch früher immer ins Tor gestellt. Also zur Not.
Die machen heute Torwarttrainer.
Kayo wurde immer zuletzt gewählt.
Wie fies er schon wieder sei. Der ist eben im Rahmen seiner Möglichkeiten ist er echt gut. Der hat auch in den letzten 3 Spielen in der Super League hat er schon wieder 2 Tore gemacht und 2 Vorlagen gegeben. Also nee, also ich will nur sagen, also der Junge ist in der Schweizer Liga echt gut aufgehoben und jetzt unter neuem Trainer, Skibbe ist ja nicht mehr da, auch da funktioniert und ich muss sagen, das ist ja eine erstaunliche Entwicklung auch in einer gewissen Art und Weise, dass er nach dem zeitweise irgendwie selbst in der brasilianischen zweiten Liga nicht mehr so wirklich wohl gelitten war, sich wieder dementsprechend rangekämpft hat. Ne?
Ich glaube, Kayo ist jemand, also wir haben jetzt im Rückblickend gedacht, der hätte viel, viel mehr Betreuung gebraucht, glaube ich. Also vom Fußballerischen ist es ein Riesentyp, aber ich habe ihn auch im Training mal kennengelernt und er war schon auf dem geistigen Stand von einem Kleinkind, sage ich jetzt mal, ohne das abwertend zu meinen.
Ja, ist
aber,
so, ja.
Aber so jemanden musst du halt auch irgendwie, den musst du halt noch mal mehr an die Hand nehmen und den kannst du mit so Munkelschen Methoden, sage ich mal, von wegen, ich ignoriere dich jetzt, damit du Leistung bringst und so. Damit kommt man da, glaube ich, nicht weit. Da braucht man, glaube ich, fast schon Pädagogen als Trainer, um so jemanden irgendwie in die Spur zu kriegen.
Ja, ich vor allen Dingen, der brauchte ja auch einfach jemanden, der irgendwie, keine Ahnung, sein Leben in die Hand nimmt. Da brauchst du eine vollbezahlte, Betreuerin, die ihm erklärt, wie eingekauft wird, wie er sich anzuziehen hat, wann er wo zu sein hat. Und das kostet doch auch nicht so viel Geld. Wenn ich doch 4 Millionen in einen Spieler investiere, dann gucke ich mir den doch auch ein bisschen an und dann gucke ich doch auch mal, dass ich da irgendwas organisiere, dass der Junge sein Leben in den Griff kriegt. Und klar kann man jetzt sagen, der verdient so viel Geld, der ist 19 Jahre alt, der muss jetzt auch mal erwachsen werden. Natürlich kannst du die Nummer fahren, aber das ist doch mein Kapital, in das ich 4 Millionen investiert habe. Und da muss ich doch sehen, dass das irgendwas bringt.
Ja, es muss halt gepflegt werden. Also wenn ich, wie du sagst, 4 Millionen ausgebe und dann irgendwie. Aber ich finde, bei Cutlets war das ähnlich. Ich finde, wenn man so viel Geld als Eintracht Frankfurt ausgibt, dann muss man irgendwie alles daran setzen, dass die Integration irgendwie funktioniert.
Genau, du brauchst ein Integrationskonzept. Und das ist eigentlich, und es gibt gute, wirklich gute Berater, die das machen. Es gibt ja auch Berater, die sich daran halten und dementsprechend auch den Weg ebnen, die sagen, hier, ich mache das alles und du konzentrierst dich aufs Sportliche, dann wird dann teilweise noch, auch wenn das jetzt hier sehr klischeehaft klingt, wird dann teilweise auch noch die Frau herangezogen. Das ist ja, also ich meine, für viele Profifußballer ist die Frau auch diejenige, die dementsprechend die Geschicke dann auch leitet und dass die Jungs sich auch, das war bei Lanek zum Beispiel so, Lanek hat immer Fußball gespielt und die Frau ist dann auch einkaufen gegangen. Wenn Lanek war, den habe ich ein paar Mal in der Innenstadt gesehen, sind sie beide zum Karstadt gegangen, ja, und der hat dann vor dem Regal gestanden und hat überlegt, was er jetzt kaufen soll, die Frau hat alles gemacht. Also ich meine, das ist ja nicht böse gemeint, das ist halt einfach so und er hat dann dementsprechend mit seinem Fußballsport das Geld reingeholt und das passt ja dann auch, ne, aber das ist halt das Problem, wenn du dann wirklich aus einem fernen Land kommst wie Brasilien. Und dann ist es ganz so, zwar auch ganz okay, wenn du deine Bagage dann um dich schaubelst, aber wenn du keinen hast, der dich irgendwie integriert, ist es halt einfach kacke. Bei Cutlets ist es genauso, aber da haben wir jetzt vielleicht die Hoffnung, dass der dementsprechend der deutschen Sprache bald mächtig ist und das alles selber machen kann.
Ich finde, Leverkusen hat das immer ganz gut gemacht. Also über die ganzen Jahre, die haben wirklich sich ein Konzept überlegt, die haben auch eine ganze Abteilung gehabt, es gibt auch irgendwie eine Dokumentation über einen Brasilianer, das kam jetzt bei der WM raus, wo halt gezeigt wird, was sie alles machen. Weil im Endeffekt klappt es natürlich nicht immer, aber man will sich ja im Nachhinein nicht vorwerfen lassen, es nicht wenigstens probiert zu haben. Ja. Weil klar hat man keine Garantie, dass es klappt, aber zumindest so die optimalen Voraussetzungen zu schaffen. Wenn ich höre, dass er hier wirklich tatsächlich irgendwie in den Supermarkt geht, ausgelacht wird, sich nicht mehr in den Supermarkt traut, da denke ich mir schon, also das, keine Ahnung, da kann man sich ja mal in die andere Situation reinversetzen, wenn man andersrum mit 19 nach Brasilien geschickt worden wäre und hätte sich da ganz alleine zurechtfinden müssen, dann hätte man ausgelacht. Keine Ahnung.
Ja, aber ich glaube aber auch an der Stelle haben wir in den letzten Jahren so ein bisschen dazugelernt und sind da ein bisschen profimäßiger geworden. Also da achten jetzt ein Hübner und ein Fee, glaube ich, auch mehr drauf.
Also keine Ahnung, eigentlich zeigt die Vergangenheit, dass wir da noch nicht so weit sind. Ich meine, was wir halt auch nur mitbekommen, ist immer die Spitze des Eisberges, ne? Also
ja, richtig.
Wenn diese Supermarkt- und Tankstellen-Story, wenn da ein bisschen was Wahres dran ist, dann ist es das, was die Eintracht nicht mehr geheim halten konnte. Dann möchte ich aber nicht Geschichten hören, die andere Verantwortliche dazu erzählen haben. Bei Inui haben wir ähnlich versagt, ne? Also keine Ahnung, das sind dann Jungs, die kriegen gesagt, hier, geh mal die deutsche Sprache lernen. Und dann gehen die nach Hause, kommen wieder in ihre japanische Community. Und dann ist wieder alles dufte. Am nächsten Tag sagt wieder jemand, hast du Deutsch gelernt? Ja, nee, noch nicht so. Also da ist ja auch kein Konzept dahinter. Und da müssen die Jungs auch einfach einen Plan bekommen, wo es heißt, heute ist 15 bis 17 Uhr Training und danach fährst du mit deinem Betreuer dahin, bleibst eine Stunde da sitzen und erst dann geht's für dich nach Hause. Also
oder auf dem Gelände. Das ist zwischen dem Training. Also das kann man ja alles machen.
Genau.
Wir haben ja auch genug Zeit. Also man darf es ja jetzt mal nicht übertreiben als Fußballprofi. Trainierst du, wenn es in der Saison trainierst, am Tag vielleicht 2 Stunden und dann ist noch genug Zeit, eine Sprache zu lernen.
Auf jeden Fall. Das musst du dann wirklich auch dementsprechend einbinden, musst dein Konzept erstellen. Das ist genau das Ding, da habt ihr vollkommen recht. Ich meine, wenn ich sehe, dass zum Beispiel Leverkusen hat ja in der letzten Zeit auch Abstand genommen von vielen südamerikanischen Transfers, weil es da auch zunehmend Komplikationen gab. Jetzt ist es ja ganz schön zurückgefahren. Wer das aber mittlerweile zum Beispiel gut macht, und auch wenn ich das nicht gerne erwähne, sind halt die Hoffenheimer, ne? Die laufend junge Talente holen, das ist gar nicht so, das hört man jetzt gar nicht so großartig, da wird jetzt gar kein Trubel drum gemacht, ne? Aber die haben schon mehrere, und das hast du ja gesehen, man muss ja wirklich sagen, dass viele, die auch Rangnick damals geholt hat, und auch andere, dass die zu wirklichen Stars geworden sind, die sie wirklich gut verkauft haben. Ne? Und jetzt haben sie auch wieder einen jungen Brasilianer geholt. Der hat jetzt einen Marktwert von 1,5 Millionen. Da gehe ich von aus, dass der vielleicht sich nicht genauso gut, aber ähnlich gut vielleicht entwickelt wie Firmino. Und dann ist das auch ein lohnendes Geschäft. Ne? Also ich muss nur sagen, das ist ein gewisses Risiko. Aber wenn du dann wenn du strukturell halt dementsprechend aufgestellt bist, und das ist halt der Vorteil von so einem Verein wie Hoffenheim, die hauen da auch halt unglaublich viel Geld raus. Ne?
Das fängt aber da in der Jugendarbeit schon an. Und ich glaube, da ist es einfach schon so, dass sie da die Grundlagen legen und das einfach noch einen Schritt weiter spannen. Weil eigentlich ist es nichts anderes wie du eigentlich im U-Bereich machst, wo du die Jugendlichen ins Internat holst, ganz eng begleitest, dass sie ihren Schulkram auf die Reihe kriegen, dass sie zum Training erscheinen, dass sie ihre Sachen ordentlich machen. Und das musst du einfach nochmal ein paar Jahre weiter ausdehnen für einfach die den Sprung zum Erwachsenenleben nicht so einfach schaffen und auch für die ausländischen Spieler, die du dazu holst. Und da legt Hoffenheim, so sehr ich sie auch verachte, aber da setzen die hier in der Region auch ganz klar neue Maßstäbe. Und es gibt viele Spieler, die einfach in die Jugendabteilung auch zu Hoffenheim wechseln, weil da die Voraussetzungen noch immer deutlich bessere sind wie Eintracht Frankfurt. Also ja. Ich kenne es hier aus dem Ort. Niklas Süle zum Beispiel ist hier aus dem Ort, wo ich herkomme, ist vor Jahren schon von Rot-Weiß-Walldorf zu Hoffenheim gewechselt, weil einfach da die Jugendarbeit eine bessere ist. Vom Herzen eigentlich Eintracht-Fan und geht dann dahin. Mhm.
Ja, ich denke auch. Ja. Also das ist, man merkt es, ich habe manchmal das Gefühl, dass selbst Mainz uns in dem Bereich schon irgendwie einen Rang abgelaufen hatte. So, die waren auch in der A-Jugend, waren im Finale gegen Dortmund, hatten Thomas Tuchel. Ich denke, dass die Eintracht in vielen, vielen Bereichen gemerkt hat, dass sie quasi Rückstand hat und wir quasi jetzt uns in der Phase befinden, wo man es zwar weiß, aber wo es halt dauert. Also es dauert einfach, bis dann irgendwas irgendwie greift, denke ich. Also bis man, wie gesagt, Ergebnisse sieht. Ich schätze mal, da werden wir trotzdem noch die nächsten 3-4 Jahre hinten dran sein.
Ja, und wir haben halt einfach auch viele, viele Bereiche, in denen wir aufzuholen haben. Ne? Also wir haben es schon ganz oft von der Scouting-Abteilung gehabt, über Themen wie neue Medien, ne? Brauchen wir ja gar nicht zu reden. Also Eintracht auf Twitter ist ja auch seit Jahren ein Desaster.
Ja, ich finde es aber mittlerweile ein Tick besser geworden. Also alles, ich finde schon, dass du schon merkst, es gibt gewisse Verbesserungen.
Ja, ich denke es auch. Es gibt Verbesserungen, aber es dauert halt. Ja.
In allen Bereichen gibt es die kleinen Schritte nach vorne, aber es sind halt einfach viele Bereiche, ne? Und so, und da wurden einfach viele Bereiche in der Vergangenheit brach liegen lassen. Und die Jugendarbeit ist halt einer der wichtigeren. Da können sie auf Twitter gerne noch 3 Jahre weiter Opodo-Statistiken twittern. Wenn Opodo? Da dann. War das nicht?
Opto. Opodo-Statistiken. Reisestatistiken können Sie twittern, ja.
Hier, weißt du was? Ich habe hier eine Seite offen, wo der Werbebanner von denen oben läuft. Oh Gott, ey.
Du lässt dich so einfach beeinflussen, Alex. Es ist echt unglaublich.
Was war das denn für eine Nummer hier mit dem Transfer, den sie da jetzt vor der Saison Modeste rausgehauen haben?
Die Modeste, genau,
Köln, ne?
Ja, das war schon bitter, ey. Ja, Opta hat da echt ganz schön einen Fehler gemacht. Aber ja, gut.
Profis, so lächerlich.
Naja. Aber gut, wollen wir nochmal zu den Themen zurückkommen? Haben wir denn noch irgendwas oder sind wir jetzt eigentlich hier schon komplett?
Ich habe noch ein paar lustige Links rausgesucht, beziehungsweise einen Link hat wer auch immer reingeschrieben, das Thema Dauerkartenpreise. Von wem kam das denn?
Oh, das war ich. Ist eine Statistik veröffentlicht worden über Dauerkartenpreise dieses Jahr im Vergleich. Günstigste Dauerkarte pro Verein ohne irgendwelche Ermäßigungen.
Okay, Platz 1 Wolfsburg 130 Euro, Platz 2 Bayern 140 Euro, Platz 3 Hoffenheim 150 Euro, Platz 4 Eintracht 159.
Lies mal den letzten vor.
SV Darmstadt 98, 240 Tacken.
Mhm. Willkommen in der ersten Liga, ne? Hatten wir letztes Jahr mit Paderborn.
Ja, krass. Gut, mit dem was geht, ja.
Kleine Stadien halt auch, die wissen halt auch, dass es bezahlt wird, ja.
Ja, kleine Stadion, große Nachfrage, ja.
Genau.
Ich habe mich mal länger mit so einem Marketing- oder Produktmenschen unterhalten und der sagte auch, wenn die Leute noch nicht abspringen, ist das ein Indiz dafür, dass der Preis zu niedrig ist. Das heißt, hochschrauben, solange bis die ersten Leute gehen und dann weißt, okay, jetzt hast du den Punkt erreicht, wo es geht. Ja.
Und die nehmen wir für eine Saison erste Liga alles mit, was geht. Ja, klar. Ah ja, das ist okay, aber es ist eine Statistik, die ich so noch nicht kannte und muss man schon sagen, ist schon viel Geld.
Ja.
Also die Spanne ist halt auch einfach Wahnsinn, ne? Also keine Ahnung, auch mal verglichen Borussia Dortmund und VfL Wolfsburg, da liegt fast ein Huni dazwischen. Das ist schon happig. Und da liegt die Eintracht
obwohl
tatsächlich.
Obwohl die Wolfsburg-Karten ja an Werksmitarbeiter und sowas sowieso kostenfrei vergeben werden. Also ich finde die Statistik Wolfsburg-Stadion, ich weiß nicht, wer euch da eine Dauerkarte holt sozusagen. Also die kriegt man en masse kostenfrei.
Ja, ein vielleicht
bisschen verzerrt, auch in Hoffenheim selbe Spiel. Die also in Sinsheim kannst du da wohl auch öfter mal im, was weiß ich, bei der Zeitung und sowas ständig Freikarten gewinnen und so weiter. Das ist schon so ein bisschen, da finde ich es umso löblicher, dass wir, wo große Nachfrage ist, noch so weit vorne platziert sind.
Ja,
die Bayern sagen dann, ihr 9-Euro-Plätze habt das Stadion nicht finanziert. kennt ja jeder, aber gut, ist halt einfach so. Dann haben sie halt jetzt hier in der Statistik den zweiten Platz. Mal sehen, wie es diese Saison in der Bundesliga laufen wird.
Ja gut, aber auch Köln, 165 Euro, die haben auch genügend Nachfrage, ja. Und die machen es dann halt auch so. Also finde ich eigentlich, ist noch ein fairer Move, ja.
Genau, also ich finde, wir stehen da tatsächlich ganz gut da.
Es ist auch wichtig. Also man darf das Thema darf man auch nicht unterschätzen, weil hier geht es ja auch um soziale Unterschiede und hier geht es darum, dass auch junge Leute ins Stadion können. Ich finde es wichtig, weil in England siehst du ja, was passiert, wenn es nicht so ist.
Ja,
so.
Ja, ganz klar.
Denen fehlt ja eine komplette Fangeneration fehlt in England, ja, weil die Leute halt nicht mehr. Und ich finde das quasi, das macht sich in Deutschland schon bemerkbar, dass eigentlich in den meisten Stadien, wo normale Vereine, sage ich jetzt mal, sind, immer gute Stimmung ist. Also klar, Hoffenheim, Wolfsburg, wollen wir nicht drüber reden. Aber so Schalke, Hamburg, überall, also man kann schon sagen, da ist meistens gute Stimmung und es liegt mit Sicherheit auch daran. Also.
Sehr, sehr richtig. Sehr guter Punkt, wie du das gesagt hast. Denn es ist, guck dir die ganzen Jungdachse an, die alle mit 15, 16 schon regelmäßig zur Eintracht gehen. Das sind halt, die können sich das halt auch nur leisten, weil es einigermaßen finanzierbar ist. Wenn du zweimal nach England ins Stadion gehst, bist du dumm und dusselig und musst dann noch vielleicht dein Bier kaufen und das kostet dann noch mehr Geld. Also das lohnt sich dann gar nicht mehr und das ist natürlich eine wesentlich positive Situation in Frankfurt.
Das sind ja die Dauerkarten teilweise 2 Monatsgehälter und die Engländer verdienen jetzt nicht unbedingt so schlecht.
Ja.
Also das ist wirklich krank. Was ich hier noch eine Frage zu habe, ist, was kosten denn bei uns, das ist mit 159 Euro, was soll das denn überhaupt für eine Kategorie? Stehplatz
und nicht Dauerkarte ermäßigt. Nicht ermäßigt.
Aha, okay.
Also gut. Das, ich habe so viel für meine Dauerkarte gezahlt, genau 159.
Wunderbar. Haben wir doch auch, Dennis, oder?
36.
Ihr seid doch ermäßigt, oder?
Was. Ja, ja. Ich glaube, wir haben das mit Ermäßigung, aber mit schönem Aufschlag bei
Ultras, genau.
Ja, okay. Ultras Aufschlag,
ja. Ja, okay.
Naja. So ist es halt. Deshalb hatte mich das gerade so ein bisschen gewundert, genau.
Aber trotzdem, alles passable Preise.
Genau. Zweiter Link, der heute durch meine Twitter-Timeline flog, war, dass ein gewisser Herr Marvin auf einem Blog Fragen zur Eintracht beantwortet hat.
Das ist ja, richtig,
beim,
ja.
Beim Net Puller war das, gell?
Ja, genau.
Ja, genau.
Ja, das ist ein sehr cooler Typ, den hatte ich letztens die Ehre, ihn mal persönlich zu treffen. Und da haben wir sowieso mal ein bisschen gebabbelt. Das ist echt ein richtig cooler Typ im Endeffekt und das ist auch interessant. Der hat sich ja jetzt ein bisschen von seinem Herzensverein HSV losgesagt, ne? Weil da sind ja viele
verständlicherweise.
Dinge. Verständlicherweise. Ja, und dann eskaliert ist ja die Sache dann halt noch. Als es dann darum ging, Ausgliederung und weil er ja auch immer Vereinsmitglied war und hat er gesagt, so Leute, jetzt kein Bock mehr, nicht mehr mit mir, gerade dann auch in den Zeiten, in den Wirren von Kühne. Naja, da hatten wir ein bisschen gelabert, er hatte mich jetzt letztens mal gefragt und da habe ich jetzt einfach mal ein paar Fragen beantwortet. Der gute René kann ja den Link dann gerne nochmal reinstellen.
Yes.
Ja.
In die Shownotes.
Wie ja, ich da landet der, aber sowas von. Ja.
Sehr gut.
Genau, und der letzte Linktipp, weil du gerade eben schon HSV sagtest, den habe ich kurz bevor wir die Sendung hier angefangen haben, gefunden, nämlich was Lustiges zum Lachen, Schmunzeln und zum Umherzeigen. Der HSV und die Firma MAN haben zusammen einen Wettbewerb gestartet und wollten ein neues Design für ihren Mannschaftsbus haben. Und da haben ein paar Fans ein paar ganz lustige Dinger gemacht, wo es dann geht, so zum Beispiel von der Talfahrt nur der HSV oder hier müsste der KSC
müsste der
fahren.
KSC fahren. Ja, das ist
also da sind ein paar sehr, sehr lustige Dinger dabei, die man sich mal angucken kann, wenn man morgen früh was zum Lachen braucht. Da ist der HSV ein gern gesehener Gast. Ja, ansonsten würde ich sagen, sind wir durch die Woche. Knapp an der 90-Minuten-Grenze, also eine normale Spielzeit. Wir freuen uns auf ein erstes offizielles Spiel im DFB-Pokal gegen den Bremer SV am Wochenende und ab nächster Woche dann, nee, doch, nächste Woche, übernächste Woche Bundesliga. Wir melden uns in der nächsten Woche dann in gewohnter Art und Weise wieder und alle Links und alles, was ihr sonst noch sucht, findet ihr auf unserem Blog in den Shownotes. Macht's gut, bis nächste Woche.